Hallo und herzlich willkommen zur 14. Sendung des Datenkanals. Heute wieder mal mit einem Gast. Heute sind wir auch nur zu zweit. Ich, Jörg Sommer und Jens Kubizui. Und unser Gast, mal sehen, nee, das Headset ist noch ganz so weit, aber unser Gast ist heute Christian Kahlo.
So, ja, sag am besten mal was, mal gucken, ob wir dich verstehen.
Ja.
Aha, hallo? Doch.
Perfekt. Ja.
Super.
Ja, jetzt kommen noch die Feineinstellungen und dann kannst du losgehen. Ja, Jörg, du darfst noch weiter erzählen.
Ja, dann, genau. Ich wollte eigentlich nochmal darauf eingehen, also ab vom heutigen Thema erstmal. Wir hatten vor zwei Sendungen, in der vorvorletzten Sendung, einen Aufruf gestartet gehabt und nach einer, dass mal etwas Feedback, dass wir irgendwie mal ein paar Rückmeldungen bekommen von Leuten, die halt die Sendung hören. Und es hat sich auch wirklich tatsächlich jemand gemeldet. Also wir hatten wirklich einmal Glück gehabt und es kam eine E-Mail aus dem hohen Norden von der Nordseeküste.
Daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. War das Klaus?
Nee, es war nicht Klaus, der auf Reisen war, sondern es war, ich glaube, Sebi oder so ähnlich hieß.
Ach ja, 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 stimmt.
Der uns auch mal auch inhaltlich und alles so ein paar schöne Hinweise und Anregungen gegeben hat, sodass wir auch, ich sage jetzt mal etwas darüber nachgedacht haben, wie weit wir dann die Sendung jetzt weiter ausrichten, ob wir eben eher in Richtung Podcast und Computersendung machen oder halt wahrscheinlich oder dieses Standardprogramm für das Radio beibehalten wollen. Mit der letzten Sendung waren wir ja schon mit dem Niveau etwas höher gestiegen oder etwas tiefer in die Abgründe des normalen Systems und hatten den, aber das war im Prinzip die eine Rückmeldung, die wir bekommen hatten. Schade, dass es nur die eine war, aber vielleicht meldet sich auch nochmal der ein oder andere, der jetzt nicht unbedingt in unserem direkten Dunstkreis unterwegs ist und uns entsprechend auch mal ein paar Hinweise, ein paar Anregungen geben kann zur Sendung. Die da gehen von, es ist super, dass das so chaotisch manchmal zugeht und es ist total unverständlich, wir haben keine Ahnung, von was ihr da redet. Ja, das so vom rein organisatorischen her zu unserer Sendung. Das andere, was natürlich jetzt mit zu erwähnen wäre, wäre nochmal die Geschichte mit dem Hackspace. Ich glaube, über den hatten wir schon
mehrfach gesprochen.
Hatten wir schon mehrfach gesprochen, aber dass sich jetzt das Ganze formiert hat in der Krautgasse, dass nun der Raum gebucht ist, das hatten wir, glaube ich, noch nicht so angesprochen.
Ich denke gerade scharf nach, ich vermute eher ja, aber ich weiß es nicht ganz genau. Okay. Aber wir können es ja zwar doppelt gemoppelt hält besser, wie wir es heute schon mal auf der Mailingliste hatten. Also erzähl ruhig nochmal was vom Hackspace, falls wir das vielleicht noch nie erzählt haben.
Ach so, ja, also zum Hackspace selbst würde ich jetzt nicht unbedingt...
Oder zum Raum halt.
Ja genau, zum Raum würde ich jetzt im Prinzip sagen, dass sich in der Krautgasse haben sich die Interessenten des Hackspace einen Raum ausgeschaut und haben den jetzt auch gemietet seit Mitte August und haben da nun auch jetzt begonnen einzurichten. Also ich glaube, es wird aktuell noch Tisch und Stühle gesucht und eine Couch, falls noch jemand irgend sowas abzugeben hat.
Ich sehe, du warst längere Zeit nicht im Hackspace, also es gibt sowohl Tische als auch Stühle wie auch eine Couch. Also ich vermute, noch eine Couch wird dann
doch
eher schwierig werden.
Also am Donnerstag hieß es, es würde noch eine zweite Couch gesucht.
Aha, okay.
Und da Tisch und Stühle von mir waren, hatte ich gesagt, dass ich die gerne bis Mitte Oktober wieder zurück hätte. Das war im Prinzip nur eine Leihgabe für den Anfang. Hm. Und genau. Aber der Raum existiert jetzt mittlerweile, füllt er sich auch so langsam, Bücher sind angekommen, es sind alte CDs, alte SUSE-Boxen sind aufgetaucht.
Genau, also wer gerne mal SUSE Linux 7.1 oder sowas installieren will,
kann sich das
gibt CD jetzt quasi die CD im Hackspace.
Ja, genau. Hm. Und der Zugang ist, wenn man von Ambrossi ist und Richtung Bachstraße rübergeht, dann auf halbem Weg in diesem Durchgang geht es links eine Tür rein, die Treppe nach oben.
Das ist vielleicht ganz einfach. So. Rechts geht es in den Bus in rein und die linke Tür daneben, die quasi wie eine Haustür ist, da geht man quasi dann die Treppe hoch in die erste Etage.
Ja.
Und dann oben rechts ist schon ein Schild zum Hackspace und dann ist es die Tür rechts.
Ja,
und also momentan ist es halt so, dass es eine Türöffnungssystem gibt. Also man braucht quasi ein Passwort, um die Tür zu öffnen. Und also sozusagen der Vorgang ist so, man das liegt ein WLAN draußen an, man loggt sich in das WLAN ein, gibt da sein Secret ein und dann macht quasi ein Roboter hinten die Tür dann auf und dann kann man halt rein. Oder es gibt halt ein paar Leute, die einen Schlüssel haben, aber die wissen das, denen muss man das übers Radio vermutlich eher weniger erzählen.
Ja, genau. Genau, also wer im Prinzip hinkommt, der wird sowieso das Problem haben, dass er klopfen muss und um Einlass bitten.
Genau.
Und also in dem Sinne, das Projekt hat sich wirklich formiert und ist an den Start gegangen. Deshalb, also wer Interesse hat, es gibt verschiedene Veranstaltungen. Letzte Woche Freitag war, glaube ich, Nudelmachen.
Genau.
Da war hat Frank seine Nudelmaschine mitgebracht und hat Hacking Noodles. Und in... Ja, und so gibt es immer diverse Veranstaltungen.
Genau, und ich denke, ganz wichtig ist eigentlich die nächste Woche, da findet nämlich eine Nerd-Fahrschule statt.
Stimmt, darüber könnten wir ja auch noch kurz erzählen. Es geht eigentlich darum, jetzt im Rahmen der Studieneinführungstage auch den Studenten ein technisches Programm, ein Computerprogramm zu bieten, an dem sie an verschiedenen Abend, ich glaube, es ist jeder zweite Abend.
Nicht ganz. Also es gibt am 1., 2., 4., 9., 11. und 10. jeweils eine Veranstaltung.
Und jeden Abend ist halt irgendein Thema dran und es geht darum, grundlegende Dinge zu vermitteln zu dem ganzen Schwerpunkt dann jeweils mit den, um im Prinzip einen Einstieg zu bieten, beziehungsweise um eventuell auch erstmal Kontakte zu knüpfen. Es sind so Themen, ich glaube Open Source war eins, es war Kryptographie.
Nein. Ich bin angesprochen worden, ob ich nie was zur Anonymität im Netz erzählen will. Okay. Und in der Ankündigung las ich das aber eher so ein bisschen wie Krypto. Mhm. Und ich werde das eventuell so ein bisschen verbinden, dass ich ein bisschen was zu Krypto und ein bisschen was zur Anonymität erzähle. Mhm. Und und dann mal gucken, was da passiert.
Ja.
Dann natürlich die Power-Editoren werden erwähnt. VI und Emacs. Dann,
es gab was zur Shell, glaube ich.
Genau, etwas zur Shell. Du selbst, Jörg, machst einen LaTeX-Kurs, wie ich hier lese. Und der X-Affe erzählt noch was zum verteilten Versionskontrollsystem.
Ah. Ach so, ja. Und ich wollte eigentlich noch was zu Wireshark machen, aber das wurde gestrichen.
Okay, ist zu nerdisch oder was? Passt denn in die Nerd-Vorschule?
entweder das oder es war schon wieder die Befürchtung, dass es zeitlich den Rahmen sprengt.
Okay. Ja, ich denke, die Idee ist auch, dass es ein bisschen ein paar Grundlagen legt und dann kann man auch weitergehend dann noch was machen. Also vielleicht kannst du dann Ende Oktober deinen Wireshark-Kurs machen.
Ja, sowas dann.
Oder T-Shark ist ja eigentlich dann eher das wäre richtige Instrument.
Wobei ich mittlerweile auch finde, also zur Visualisierung und zur Arbeit ist Wireshark schon schön. Aber nächstes Ding.
Genau.
Natürlich nochmal die Hackspace-URL.
Hackspace-jena.de.
Okay, und damit solltet ihr im Prinzip an alle relevanten Informationen kommen, was wir jetzt nicht erwähnt haben oder was wir zu schnell alles gebracht haben.
Genau. Und der aufmerksame Hörer wird vielleicht festgestellt haben, dass unser Counter einen Sprung hat sozusagen. Wir haben ja den letzten Datenkanal hier live gesendet. Das war die Nummer 12. Das war das etwas komischere Thema, was Jörg schon vorhin erwähnt hatte, wo wir uns über Dateisysteme unterhalten haben. Und heute sprechen wir über haben wir den 14. Datenkanal. Und irgendwie fehlt da die Nummer 13 in der Mitte. Das liegt nicht unbedingt daran, dass wir irgendwie alle abergläubig sind und der Meinung sind, 13 bringt Unglück und die lassen wir halt raus. Sondern die Nummer 13 ist quasi nur im Netz erschienen. Ist bisher noch nie im Radio gelaufen. Und daher erklärt sich der Sprung jetzt innerhalb der Radiosendung. Und ich habe schon geschrieben, diese Woche wird es also vermutlich zwei Datenkanäle geben im Netz, die man sich da runterladen kann. Und zu Themen, die aus meiner Sicht schon fast orthogonal zueinander sind. Und zwar das Thema vom Datenkanal 13 heißt Jandonym. Jandonym ist eine Anonymisierungslösung, die mal eigentlich bekannt ist unter dem Namen Chubb von der Uni Dresden, anfangs entwickelt worden ist in Zusammenarbeit mit dem Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein und dann später halt quasi in eine kommerzielle Firma ausgelagert worden ist in die Yondos GmbH und dort kann man quasi gegen Geld Anonymität erhalten, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt. Mhm. Also und ich habe dort, also mich vor einigen Wochen mittlerweile mit den Entwicklern getroffen und da haben wir halt so ein bisschen das ganze Thema versucht abzuwickeln, haben uns ein bisschen über die Funktionsweise der Software unterhalten und worüber man sich ja, Gedanken machen muss, wenn man anonym im Internet rumrennen will und so weiter und so fort. Und ja, unser heutiger Gast, Christian Kahlo, betreibt das quasi doch, betreibt eher das Gegenteil, könnte man jetzt fast sagen. Also du, wir werden sicherlich im Laufe des Gesprächs ein paar Aspekte noch erwähnen, wo das nicht ganz stimmt. Deswegen stimmt das auch mit der Orthogonalität nicht ganz. Also unser heutiges
wir
Thema
finden ist schon noch eine passende Metrik dafür.
Ja, genau. Ist der neue Personalausweis. Und ja, wie gesagt, Christian Kahlo ist unser Experte. Also nochmal herzlich willkommen, Christian. Ja.
Danke.
Hallo. Ja. Ja. Ich denke, einige von den Hörern da draußen werden ja vielleicht schon einen neuen Personalausweis in der Tasche haben. Also dieser alte eingeschweißte Ausweis ist langsam passé. Wer jetzt zum Meldeamt geht, kriegt dann halt so ein im Checkkartenformat, also einen Ausweis und der sieht ein bisschen anders aus und es steckt doch ein bisschen was anderes drin, was und Christian kann uns hoffentlich etwas dazu erzählen. Aber vielleicht zunächst erstmal, Christian, was prädestiniert dich eigentlich zum Ausweis, was zu erzählen? Hast du damit irgendwas zu tun oder woher kommt dein Interesse am Ausweis?
Haben wir hier keine Recherche betrieben, bevor wir die Gäste einladen?
Ich nehme immer so, ich angle von der Straße immer so Leute runter und
ja, erzähl mal, was ist zum Ausweis? Ja, genau. Ja, was habe ich mit dem Ausweis zu schaffen? Also wir sind mal vor, das ist jetzt über 3 Jahre her, von einem Kunden angesprochen worden aus dem klassischen E-Commerce-Umfeld. Die meisten Firmen hier in Jena haben ja mit dem E-Commerce zu tun. Und der Kunde, der hatte sich verpflichtet, in einem Pilotprogramm sozusagen damit teilzunehmen und die Vorstufe, bevor der Ausweis tatsächlich ausgegeben worden ist, sozusagen mit zu erproben und da eben Referenzfall auch mit anzubieten. Und der sollte halt sein, dass man in einem Shop sich registrieren kann, meinetwegen, also im Rahmen einer Bestellung, um dann halt später wieder auf sein Kundenkonto zugreifen zu können, auch wenn man eben halt Nutzername, Passwort vielleicht nicht mehr weiß. Oder eben halt auch dann auf Rechnung zum Beispiel bestellen kann, weil man eben halt online auch die Adresse auslesen kann. Und man weiß eben halt, wie erreiche ich denjenigen, wenn er jetzt die Rechnung nicht bezahlt. Ja, oder weiß ich auch, dass die Adresse wirklich existiert oder versucht er mich irgendwie hier zu beschummeln. Ja, jedenfalls haben wir da angefangen, da drin zu entwickeln und haben uns dann ein bisschen tiefer in die Protokolle reingegraben, was steckt da so alles drin, wie funktioniert das und haben da am Anfang dem Ganzen nicht so richtig meinen Weg getraut. Also wer vielleicht meinen Namen aus der Vergangenheit noch kennt, weiß, dass ich auch mal irgendwo im CCC nach dem Umfeld rumgesprungen bin und natürlich da auch ein gewisses gesundes Misstrauen auch hatte. Ja, und dann haben wir uns das halt näher angeschaut, haben dann angefangen, Schritt für Schritt eigene Protokollkomponenten zu schreiben, also erst mit dem Ausweis zu reden, also sprich, dass der Ausweis überhaupt, dass man eine PIN vergleicht, also Nummer 1 ist dieses Parche-Protokoll, da kommen wir sicherlich später nochmal ein bisschen rein, ist das wirklich sicher? Da ist ja auch dann in der Zeit ein Sicherheitsbeweis veröffentlicht worden von den entsprechenden Erfindern und dann eben halt auch die Netzwerkkommunikation auseinanderzunehmen, weil da passiert im Hintergrund ein bisschen was Eigenartiges, das ist nicht so ganz das TLS oder SSL, wie man das kennt, da wird ein bisschen mehr gemacht. Und das wollten wir natürlich auch wissen, wie gut ist das oder gibt es da irgendwelche Angriffsmöglichkeiten, wie kann man das Ganze vielleicht sogar noch verbessern. Ja, und auf einmal hatten wir dann so ein EID-Client beisammen, also eine Alternative zu der Ausweis-App, die durch das BSI bereitgestellt wird und durch OpenLimit entwickelt worden ist. Und haben dann angefangen, uns da weiter tiefer reinzukramen und so noch einen EID-Server gebaut. Das ist so eine Infrastrukturkomponente, mit der man im Internet eigentlich diese Authentisierung anstößt, wo die Berechtigung sozusagen verwaltet wird. Und dann haben wir für das Referenzsystem, was nach wie vor noch existiert, also mit dem man eigentlich Entwicklungen in dem Personalausweisumfeld durchführt, haben wir dann auch eine Akkreditierung bekommen, dort selber als Berechtigungs-CA unterwegs zu sein. Das heißt, wir können also für Testfälle selber dann auch Zertifikate ausstellen, ohne dass wir dann irgendwo auch an weitere Stellen gebunden sind an dem Punkt. Ne? Wir sind da autark technisch also an der Stelle und aus der Historie heraus habe ich mich schon viele, viele Jahre auch mit Smartcards beschäftigt. Das war auch so mal ein Thema oder ein, zwei Themen, anno 98, anno 99, glaube ich, auf dem Chaos Communication Kongress und auch beim Chaos Camp, ich dachte 2002 war das, ne? Da sei ich schon ewig hier an der Stelle. Und insofern war das natürlich auch ein alter Vertrauter, den ich wiedergefunden habe in dem Ausweis. Zumindest jetzt in der ersten Charge steckt dann TCOS, ein Telesec Card Operating System. Telesec ist nichts weiter als das Rastcenter von der T-Systems. Die sitzen in der Nähe von Siegen. Die haben Chipkartenbetriebssystem gebaut und das ist also auch schon länger unterwegs. In der Version 2 ist es 98 das erste Mal mit den deutschen Signaturkarten im Feld ausgerollt worden. Und jetzt haben wir es im Prinzip mit einer modifizierten Version 3 zu tun unten drunter, die halt ein bisschen Erweiterung hat. Das heißt also durchaus schon ein erprobtes System, was eben locker auch schon 15, 16 Jahre auf dem Buckel hat insgesamt. Und ist am Ende also eine Smartcard, die halt über Funk angesteuert wird. Das ist also so das, was innen drin steckt in dem Ausweis. Man hat da also einen Philips-Chip mit drin. Es gibt noch eine alternative Reihe, die neueren, die basieren dann auf Infineon-Chips zusammen mit einem Betriebssystem von GSEC und Defrin, dem StarCOS. Ja, und dann kann man einfach mit der LED von dem Handy, ja, mit der Handyleuchte, kann man einfach mal auf die Rückseite so drauf schauen und da durchleuchten. Dann sieht man auch ringsrum laufend die Antennenspulen. Also das müssten dann so 4, 5 Adern sein, die man dann sieht. Und in der Regel in der oberen rechten Ecke müsste man dann auch einen Chip sehen an der Stelle. Ja, und das ist der, der die eigentliche Arbeit macht. Es ist nicht einfach nur ein dummer, passiver Transponder. Es ist auch mehr als eine Tosca oder eine andere MIFARE-Karte. Es ist tatsächlich richtig Eigenintelligenz in dem Ding vorhanden. Da ist eine CPU drin, die so die Leistungsfähigkeit im Prinzip hat. Kann man vergleichen wie früher so ein 486, DX266, also die PLL, also das ist der Taktgeber intern, bringt die CPU auf so runde 60 MHz. Es gibt auch Varianten, die schneller sind. Und daneben natürlich noch eine NPU, also eine Numeric Unit an der Stelle, die im Prinzip dafür gedacht ist, die ganzen Kryptoverfahren zu beschleunigen. Ja, und das Ding liefert dann so 140 Kilobyte EEPROM mit, dann nochmal so je nach Typus kannst du nochmal 200-300k ROM-Maske drin haben. Dann hat es noch ein paar Kilobyte RAM, dieses und jenes, und eine ganze Menge Krempel drumherum. Sensoren für die Erkennung von irgendwelchen Veränderungen in der Umgebung, also sprich zum Beispiel Röntgenstrahlung, Hochfrequenzstrahlung etc. pp. Glitches im Hochfrequenzfeld. Das heißt, man versucht zum Beispiel den Chip außer Takt zu bringen. Also alles, was der Angriffserkennung dient, ist der Chip sich selber auch, indem man aktiv schützen kann.
Ja, also, wir sind ja jetzt gleich doch relativ weit reingekommen ins Thema. Also das ist schon mit sehr vielen Abkürzungen und so weiter gearbeitet. Ich würde gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen und vielleicht für den Zuhörer da draußen noch ein paar Sachen erklären. Also du hast erwähnt, der Ausweis ist eine Smartcard.
Richtig.
Das ist, also jetzt, ich denke zunächst erstmal immer an diesen herkömmlichen Ausweis, das eingeschweißte Stück Papier, sage ich mal. Da war ja quasi außer dem maschinenlesbaren Teil wenig drin, wobei ich mal Ausweise gesehen habe, da sah es aus, als wäre da ein Chip drin gewesen. Weißt du das bei alten Ausweisen?
Nee, eigentlich nicht. Das ist dann vielleicht irgendein Merkmal gewesen, okay, in dem Papier drin oder so, aber ein Chip war da eigentlich nicht drin. Also das Material ist auch viel zu dünn, also der würde ja da drin auch brechen an der Stelle.
Also fehlt noch die Antenne, aber für mich sah es so gegen das Licht aus, als wäre da jemand aus Versehen einen Chip fallen lassen.
Aber du meinst so einen Punkt rechts neben dem Foto, ne?
Ja, genau.
Kann das sein? Ja, nee, das ist ein Sicherheitsmerkmal, einfach. Das ist ein optisches Merkmal.
Okay, gut. Ja, also wie gesagt, diesen Ausweis kennen vermutlich viele noch, weil ich weiß gerade, weißt du, wie viele neue Personalausweise aktuell ausgerollt sind?
Es waren jetzt letztens, glaube ich, 16,1 Millionen.
Oh, doch so viel. Inzwischen.
Ja, es ist, da geht ordentlich was durch. Also.
Ja, ja. Und ich glaube, 50 Millionen hat die Bundesdruckerei mal gerechnet, irgendein Ausweis insgesamt, oder sehe ich das falsch?
Na, im Prinzip, jeder über 16 hat an sich eine Möglichkeit, nicht die Pflicht unbedingt, das reicht, wenn du einen Reisepass hast.
Ach so,
wenn du den besitzt und hast jetzt nicht irgendwas vor, wo du eine Meldebestätigung brauchst, ist der Reisepass völlig ausreichend. Gibt ja welche, die dann, was weiß ich, wenn die Eltern immer in Urlaub fahren oder so und dann als Kind im Prinzip erstmal einen Reisepass haben und solange der gültig ist, ist es auch keine Notwendigkeit da, sich einen Ausweis zu holen. Hat man den natürlich nicht, braucht man natürlich einen Ausweis. Also irgendein gültiges Dokument muss man besitzen. Und da ist es jetzt so, ich weiß gar nicht, ich dachte schon eigentlich, dass es so über 50 sein müssten. Also 55, 60 Millionen auf jeden Fall. Dann kommt noch der Aufenthaltstitel dazu. Das ist also, wer hier eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, kriegt im Prinzip was Ähnliches wie der Ausweis jetzt an der Stelle. Seit einem Jahr, ich glaube, das ist der 9. letzten Jahres, ist der, war der Start.
Oktober. Also ich bin im Schild durch Zufall an so einem Plakat vorbeigelaufen, mit so Werbung vom BAMF für diesen Aufenthaltstitel. Und ich glaube, das war irgendwie November 2011 war so der Stichtag. Aber ich kann mich auch falsch erinnern.
Das kann sein, dass das dann die Wirkphase war. Also das bei uns ist es immer so, dass die Technik, die läuft immer ein bisschen vor.
Ja, okay.
Und wir haben dann schon teilweise Muster oder wo dann halt Anpassungen durchgeführt werden, die dann teilweise erst ein Jahr später tatsächlich im Feld stattfinden. Okay.
Also aber egal wie viel es jetzt wirklich, also wie die Verhältnisse sind, Smartcard, also so wie ich dich verstehe, ist es quasi eine Art Computer, den ich da mit mir rumtrage.
Genau.
Ist das, ja, okay.
Also da ist ein eigenes Betriebssystem drauf, da sind mehrere Applikationen drauf, sozusagen. Also die kann man da auch einzeln selektieren, mit denen reden. Und es ist im Prinzip ein vollständiger Rechner. Ja, also die neueren, die haben dann sogar 32-Bit RISC-CPUs dann drin. Also gibt es je nach Hersteller und Chip-Ausprägung gibt es ja verschiedene. Mhm. Die Infineons, die haben da ihre SLE-88-Linien. Das sind dann so die Flaggschiffe. Die haben dann nochmal einen MB-Flash mit dabei. Also da ist schon richtig Platz drin. Also wenn man sich das vergleicht zu früher, wir hatten es letztens mal so im Facebook gehabt mit diesem LC80, den Lerncomputer 80, mit dem Z80-Klon drauf ja. und 64 KB RAM oder was war das auch immer. Jedenfalls ist da also eine moderne Smartcard da eine Rechenleistung und eine Speicherkapazität schon stark überlegen.
Jetzt könnte ich mir aber...
Und so prinzipiell technisch die Frage nach dem Strom. Also das ist ja wahrscheinlich die Geschichte mit der Antenne.
Genau, also der Strom, der kommt natürlich wie Luft, ne?
Einmal
Power
grillen, bitte.
Power over Ether sozusagen. ja, also die Karten sind ja geeicht auf diese Standard 13,56 MHz. Der Standard dahinter ist die ISO 14443, die das definiert. Wie wird da auf diese Art und Weise Energie übertragen und wie wird sozusagen die Stromversorgung moduliert, um den Kanal nach unten, also zum Chip hin, herzustellen, um dann Daten zu übertragen. Und dann wird in einem Seitenband, das liegt dann ein paar hundert Kilohertz daneben, wird dann vom Chip zurückgefunkt. Das heißt also, der moduliert dann in das Feld sein eigenes Signal mit rein, wo er dann den Rückkanal macht. Und das sorgt für Kommunikationsraten bis zu 848 Kilobit pro Sekunde. Das ist schneller als manch DSL-Anschluss hier in Jena. Ja, also wie gesagt, die Stromversorgung halt über Funk, das ist auch einer der limitierenden Faktoren, was die Entfernung angeht zwischen dem Lesegerät und dem Ausweis. Das heißt, man muss ja schon eine gewisse Energie da reinkriegen und da schon zu einem ganz, ganz frühen Punkt, bevor der Ausweis überhaupt irgendetwas tut, muss man sich authentisieren. Also man muss also entweder seine eigene PIN eingeben oder wenn man im Bürgeramt ist, wenn man zum Beispiel umzieht und die Adresse wird geändert, dann braucht man diese Card Access Number, das ist diese sechsstellige Zahl rechts unten auf dem Ausweis. Oder wenn man eben halt eine Passkontrolle jetzt durchläuft am Flughafen zum Beispiel und es wird die maschinierbare Zone ausgelesen und dann darüber eine Kommunikation aufgebaut, dann muss damit eine entsprechende Authentisierung durchgeführt werden. Und dadurch läuft relativ früh die Krypto-Unit an und die braucht einiges an Strom, was dann dazu führt, dass das Feld relativ schnell zusammenbricht. Das heißt also, man hat mit einem durchschnittlichen Laser, der auch auf dem Tisch, wenn man den Dauerbetrieb hat, gut warm wird, hat man so vielleicht 4-5 Zentimeter, die man zuverlässig in der Entfernung noch hinkriegt. Ja. Sobald man weiter weggeht, erkennt vielleicht die Protokollschicht noch, da ist ein Device. Mhm. Das hat eine random Tag-ID, das heißt, ich finde irgendwie eine Karte, ja, oder einen Token. Aber ich kann mit dem nicht wirklich reden, weil dann die höheren Schichten, sobald die anlaufen, dann kommt da eine Protokollnachricht rein, dann klatscht da einfach dann die Stromversorgung an dem Chip weg. Und rückwärts ist es ähnlich, da der Chip natürlich mit der Antenne, wenn man sich so eine EC-Karte halt mal zum Beispiel vorstellt und dann außen rum läuft die Antenne, also im Idealfall den Maximalradius der EC-Karte ist dieser Antennendurchmesser. Jetzt kann man sich das Feld halt ausrechnen mit den 5 Windungen, die da drin sind. Was kann diese Antenne überhaupt aus dem Strom, der den Chip reingeht, überhaupt zurückfunken? Also die ganze Energie, die da reingeht, die muss ja erstmal dann auch in den Chip rein und wird dort gebraucht, auch für die Rechentechnik. Und wenn der Chip jetzt eine Antwort schicken will, muss er mit derselben Energie, die er erstmal aufgenommen hat, muss er ja auch zurücksenden. Und dann wird es natürlich spannend an der Stelle, weil man kann dann also nicht über beliebige Entfernung, es war immer so eine Diskussion, so, da ist einer mit einem Meter weiter mit einem Aktenkoffer und fängt da an, dann Ausweis auszulesen in der U-Bahn. Das ist ja immer so ein Horrorszenario, was mir skizziert worden ist. Also das ist rein technisch unmöglich. Weil sobald da irgendwie auch ein paar Geldmünzen in der Nähe sind. Oder,
also es ist auch so krass, dass im Prinzip Störungen schnell auftreten.
Ja, ja, ja.
Das Alupapier ringsherum wickeln ist...
Ja, genau. Also die Aluhülle, die macht da auch wirklich dann schon Feierabend. Eigentlich würde es ausreichen, wenn man nur eine Seite sogar mit Aluminium überdeckt, müsste man direkt mal ausprobieren. Das würde das Feld schon hinreichend stark stören. Ja, also man muss ihn wirklich rausnehmen oder entsprechend dann wirklich ganz eng auf den Laser legen. Bei meinem Portemonnaie geht's gerade so. Ich muss gerade mal schauen, wenn ich was hier drin habe. Da ist das Geld auf der anderen Seite. Wenn ich das dann umgedreht lege, da sind noch 2 EC-Karten dazwischen, dann... habe ich entsprechend noch Feld da, aber das ist dann auch nicht mehr stabil.
Aber jetzt von den ganzen Sachen, die du erwähnt hast, es klingt wirklich nach einer Standardtechnologie. Es ist nichts irgendwie, was speziell dafür entwickelt wurde, sondern man hat in die Schublade gegriffen und hat Technik rausgezogen, die schon seit 15 Jahren im Einsatz ist.
Das ist auch immer so bei solchen Projekten, dass man wirklich auf Standardtechnologie setzt. Erstens, weil es erprobt ist. Ne? Also man hat dann schon wirklich ein paar Jahre drauf geguckt. Es ist irgendwann mal, fing es mal an mit einer... Also das T-Cos 1.2 war mal so die interne Zugangskontrollkarte bei der Telekom, der Mitarbeiterausweis und so. Ja, und dann hat man das T-Cos 2 als Signaturkarte 98 auf den Markt geworfen, dann kam das T-Cos 3 irgendwann mal hinterher auch als Signaturkarte, dann hat man das T-Cos 3 ein bisschen erweitert. Und das ist also ein System, das gibt es halt relativ lange. Und ein anderer Vorteil ist dabei, man hat noch ein zweites System am Markt von der Giesecke und Delfried aus München, das StarCos. Das gibt es auch schon ganz lange. Das kennt jeder, der eine HPT-Karte hat. Der hat einen StarCos drunter. Mhm. Und ist die Alternative sozusagen. Man hat also dann auch eine Second Source, wie man so schön sagt. Man hat eine zweite Bezugsquelle, wenn also mal einer der Lieferanten aussteigt oder es kommt tatsächlich mal jemand um die Ecke und der kriegt den Chip irgendwie abgeflext oder was auch immer. Oder hackt das Betriebssystem, was allerdings bis jetzt mit dem System nicht basiert ist. Also es würde mich wundern, wenn es ausgerechnet jetzt basiert. Ja. Und dann hat man so eine andere Quelle, mit der man dann austauschen kann, ohne die Infrastruktur sozusagen komplett einstampfen zu müssen.
Mhm. Also ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wenn du sagst, es gibt zum einen TCOS und StarCOS, wie kann man sich das als Normalanwender vorstellen? Ist das wie Linux, Windows und Mac, die drei Betriebssysteme, die doch gewisse Unterschiede haben, oder sind die vergleichsweise nah beieinander? Also wie kann sich das Otto Normalverbraucher da draußen vorstellen?
Also doch haben sie keine GUI, man arbeitet ja fleißig dran. Also es gibt ja die ersten Karten mit Display.
Okay.
Also die Betriebssysteme, die haben im Wesentlichen diese grundlegenden Verwaltungsaufgaben. Das heißt also, ich habe Speicher, wem gehört der Speicher? Also Dateien zu sortieren, dass man darauf zugreifen kann, dass das irgendwie koordiniert ist, dass es auch eine rechte Kontrolle gibt an der Stelle. Wer darf jetzt eine Datei lesen? Wer darf eventuell auch drauf schreiben? Also zum Beispiel eine Adressänderung im Bürgeramt, ja. Und dann eben halt auch die ganzen Nutzer zu verwalten, also die einzelnen Rollen zum Beispiel, oder eben halt dann auch so grundlegende Tasks, wie ich kommuniziere gerade auf der Funkschnittstelle, ich muss gerade im EEPROM irgendwas schreiben, auch so Timing-Geschichten, die dann eine Rolle spielen, das ist so die Aufgabe dieser Betriebssysteme eigentlich.
Okay. Also wirklich auch schon richtig wie ein klassisches Betriebssystem.
Ja, also wenn man...
Das klingt nach Multithreading oder also Mehrprozess. Genau. Geschichte, dass man im Prinzip den einen raus, der nächste darf wieder mal.
Genau. Also wenn man jetzt so ein blankes System nimmt, wenn es in der Personalisierungsphase ist, kannst du dir vorstellen, dass du da wirklich sowas wie CD, LS, Create File, Write, Read etc. Das hast du da tatsächlich in den ISO-Kommandos drin. Das ist die ISO 7816-4. Und die Erweiterungen davon sind auch in der Strich 8 und 9 zu finden. Da sind die ganzen Kommandos vorhanden, auch Delete File und sowas. Also das ist ganz klassisch. Also es ist halt ein bisschen roher als eine DOS-Oberfläche. Ja,
klar, dafür ist ja dort auch nicht so viel vorhanden an Ressourcen.
Ja, deswegen ist es ein bisschen schlanker.
Ich denke gerade so an den letzten Radiodatenkanal. Da haben wir über Dateisysteme gesprochen. Gibt es dann Dateisysteme? Ist irgendwie.
Ja. Okay. Also das ist halt proprietär, je Betriebssystem. Da gibt es auch in sich jetzt keinen Standard, wie das Dateisystem repräsentiert wird. Es gibt dann so ein paar Best Practices. Wenn man im Netz ein bisschen schaut, gibt es auch die ein oder anderen Open-Source-Projekte. Ich hatte ja sowas auch mal angefangen, das GCOS, das GNU Card Operating System, aber damals hat mich mein Arbeitgeber ziemlich in Beschlag genommen und hat sich sonst keiner gefunden, der groß mitbasteln wollte.
Okay.
Jedenfalls gibt es da verschiedene Ansätze, wie so ein Dateisystem funktionieren kann. Das muss dann auch erstmal da reingebracht werden. Und ich habe jetzt auf dem Tagungsband vom letzten Smart Card Workshop am Fraunhofer CT habe ich einen Beitrag gesehen, da hat man ein Object-basiertes Dateisystem gebaut. Und das ist auch so eine Variante, dass man da so das objektorientiert versucht aufzusetzen mit modernen Mechanismen. Am Ende steckt unten drunter immer so eine ASIN-1-Kodierung. Also sprich, man hat ein Byte, was sagt, was ist das? Und dann hat man eine variable Längenkodierung und da stehen dann die Nutzdaten. Und das kann man natürlich noch verschachteln, dann, also dass man dann tiefere Strukturen da reinkriegt. Das ist so ein Mechanismus, der sich bewährt hat. Und
aber ist es prinzipiell so eine fortlaufende Folge von Bytes, die ich anspreche? Also gesehen als Dateisystem.
Du meinst Fragmentierung?
Ganz klassisch, Spiel auf einer Festplatte, dass ich sage, ich möchte jetzt Byte 2000 ansprechen, ich möchte jetzt Byte 7 Millionen ansprechen.
Du hast einfach einen Adressraum, wo das EEPROM und das Flash drin hängt an der Stelle und dann kannst du da natürlich Random Access drauf selektieren.
Aha.
Also und beim Löschen ist entscheidend. Löschen oder Programmieren sind ein Punkt, weil dann ist es mitunter in Pages unterteilt und dann musst du natürlich gucken, wenn du das neu schreiben willst, musst du die Page rauslesen. Löschen und dann eben halt mit den Veränderungen neu schreiben. Das ist ganz normale Standardtechnik.
Ja,
also wenn man einen Mikrocontroller in einem Flash rumschreibt oder so, das ist da identisch.
Also in dem Sinne ist es auch eigentlich nichts Besonderes oder sowas. Ich dachte, dass schon von unten heraus schon andere Zugriffsszenarien kommen, dass man speziell aber,
du hast sowas wie Micro-Encrypted Buses halt, ja. Also, dass du dann im Prinzip innerhalb von dem Chip eine Verschlüsselung zwischen der CPU und den entsprechenden Speichermedien hast, also dann entsprechend dem Flash, dem EEPROM, was auch immer, dem RAM. Das ist ja so ein altes Konzept an der Stelle schon, also ist auch noch schon wieder 12 Jahre her, dass es mal so publiziert worden ist. Und das ist ein Mechanismus, der eben halt dazu dient, dass man, wenn man jetzt den Chip jetzt aufmachen würde und irgendwie in die Strukturen rankäme an der Stelle, was an sich schon sehr schwierig ist, dass man dann eben halt nicht auf blanke Daten zugreifen kann, sondern eben halt dann auch nur wieder Verschlüsselung sieht.
Mhm. Und wie stark ist sowas verschlüsselt? Also ich sag mal,
das ist alles proprietär. Also das wird man so auch nicht finden. Also man kann sicherlich, es gab da mal so ein Beispiel mit einer DES oder einer AES Engine, die in dem Ding drin läuft. Aber man muss berücksichtigen, dass man ja jede Instruction, jedes Byte an Daten etc. dann da durchschieben muss. Das heißt, man kann sich auch aufgrund einfach der Performance nicht erlauben, da irgendwie mit großen Keulen zu werfen. Strom ist auch so ein Thema. Das heißt, man braucht irgendwas, was effizient ist und hinreichend gut an der Stelle. Aber da gibt es wohl auch Verfahren, die da gar nicht mal so schlecht sind. Mhm. Kann ich aber im Detail gar nicht sagen an der Stelle, weil das verrät kein Hersteller.
Ja, also... also wir haben ungefähr so ein bisschen geklärt, was ja eine Smart Card ist, wie man sich das vorstellen kann. Also quasi ein Computer und quasi um diesen kleinen Chip und die Antenne ringsherum wird quasi dann ein bisschen Plastik gebaut.
Genau.
Und dann steht vorne mein Name und mein Bild drauf und dann ist der Ausweis
sozusagen... Genau, reingelasert mit so einem Faserlaser.
Mhm. Okay. Ja. Mhm. Also weißt du, wie der Ausweis hergestellt wird?
Also ich kenne den Produktionsprozess an sich, ja.
Okay.
Also gibt es in groß und in klein. Es gibt so eine Showmaschine, so, die wird auf der CeBIT manchmal mitgezeigt oder bei anderen Messen so. Da ist so ein 20 Watt Faserlaser drin, Infrarotlaser, der dann einfach das in den rohen Kartenkörper komplett reinlasert, also das Passbild und auch die ganzen Merkmale, dann die Card Access Number, die Dokumentennummer, Name, Anschrift etc. Und auf der Rückseite ist noch so ein kleines Hologramm, das ist dann neu gewesen bei den Ausweisen. Muss man gucken, bei meinem ist auch schon drin an der Stelle. Da ist nochmal das Passbild, neben der Körpergröße Adresse. Hier, genau. Und genau, zwischen Körpergröße und Adresse ist das, genau. Und das wird eben auch im Prinzip alles dann live reingelasert. Und dann wird eben halt in dem Arbeitsschritt auch parallel über die ISO-Schnittstelle, also das ISO 14443 Interface, die Funkschnittstelle, wird die Karte personalisiert. Das heißt, da werden die ganzen Sachen runtergeschrieben, es werden die Generationsschlüssel eingebracht. Das wird also im Prinzip alle 3 Monate mit einem Generationsschlüssel getauscht. Das ist für die Chip-Authentisierung. Kommen wir später noch zu, dazu braucht man das. Ja, und in groß sind das dann richtig große Straßen, wo die dann durchrattern. Und also auch ganz heftige Maschinen sind auch nicht ganz billig. Die machen ja auch einen ganz guten Durchsatz. Also so zu Spitzenzeiten waren das ja irgendwie 100.000 die Woche, die da durchgelaufen sind.
Okay. Ja, also ich denke an der Stelle ist es trotzdem mal sinnvoll, ein bisschen Musik einzuspielen. Und das Geredete mal ein bisschen verdauen zu lassen und danach machen wir weiter. Also Christian ist so ein bisschen in der Drum-and-Bass-Richtung unterwegs, hat er mir verraten am Anfang. Nee. Ich habe versucht, mal ein bisschen Drum-and-Bass-Musik rauszufinden. Ich kann zu der Qualität der Musik wenig sagen. Also das, wir haben einfach wieder bei Jamendo geguckt.
Genau.
Und mal sehen, was dabei rauskommt. Also lasst euch überraschen. Das erste Stück, das ist von Deezer und heißt Outsider. Viel Spaß beim Zuhören. We'll be right back. Ja, wir lassen es noch ordentlich ausklingen und sind damit wieder zurück im Datenkanal Nummer 14, sprechen über den neuen Personalausweis mit dem Christian Kahlo. Ja, wir haben in der ersten halben Stunde so ein bisschen versucht, mal zu klären, wie
Grundlagen, was eigentlich genau, der Personalausweis technisch ist.
Ausweis so ist, genau, was es ist. Und waren stehen geblieben bei den Produktionslinien, die dann alles Mögliche drauflesen auf den Ausweis. den zurecht machen und dann kriegt man den irgendwie geliefert.
Man kriegt ihn ja eigentlich gar nicht geliefert, man holt ihn ja weiterhin klassisch auf dem Einwohnermeldeamt ab. Also genau. Es hat sich an dem Vorgang ja eigentlich nichts geändert bezüglich des Dokuments. Das Richtig. Ist ja alles geblieben.
Es war mal so am Anfang, dass man den sogenannten PIN-Brief also per Post verschicken wollte.
Aber ist das nicht mehr der Fall?
Ich weiß jetzt gar nicht, wie das exakt gelaufen ist.
Also
ich habe
nur
mitgekriegt,
dass
man es kaum noch macht. Also es ist wohl jetzt wieder so, dass man lieber den Brief zusammen mit dem Dokument an das Bürgeramt oder an die Passbehörde schickt. Und dann wird er ausgegeben. Dann muss ich jetzt aber im Detail auch passen, weil das kann auch im Zweifelsfall von Kommune zu Kommune verschieden sein. Wenn die sagen, okay, der Prozess ist ihnen lieber, dass sie das in einem ausgeben, weil wohl auch der Fall da war, dass PIN-Briefe waren schon da und die Ausweise waren noch nicht da und dann sind die Bürger gleich zum Bürgeramt gerannt. Genau, und dann gab es da eben ein bisschen Verzerrung, dann war der Ausweis da und dann war aber der PIN-Brief nicht da, weil die Post den irgendwo anders eingesteckt hat. Also die verschiedensten Artefakte und da hat man dann überlegt, dass man das halt wieder zusammen macht. Aber es kann durchaus sein, dass es auch noch den anderen Weg gibt. Man hatte immer die Wahl gehabt am Anfang, dass man sagen kann, ich will es abholen oder ich möchte es eben halt nach Hause geschickt haben.
Ja.
Das Dokument selber wird immer nur durch die Passbehörde ausgegeben, damit es auch den richtigen Empfang nimmt. Also es gibt keinen anderen Übergabeweg an der Stelle.
Ja. Also sich in dem Sinne was erschleichen oder sowas ist nicht möglich. Ganz normal, klassisches Dokument.
Wobei, also ich würde schon behaupten, dass mit geeigneten Bestechungsmaßnahmen man auch, also da...
Ja gut, aber das kannst du auch für eine Geburtsurkunde oder ähnliches.
Ja, also es gilt halt für beliebige Dokumente.
Das
ist jetzt nicht an einen Ausweis gebunden, aber ich denke, dass...
Das ist ein verwaltungsrechtliches Thema. Ja, also wenn sich da Mitarbeiter bestechen lässt in dem Moment, das ist ein Ding, das ist weit weg von der Technik.
Ja, genau.
Ich glaube, also wie hieß es immer so schön... menschliche Fehler kann man nicht mit oder soziale Probleme kann man nicht mit Technik erschlagen. Ne? Das ist an der Stelle natürlich auch nicht möglich.
Genau. Ja. Ja, jetzt, wenn ich mir den Ausweis so angucke, also es steht ja viel drauf. Weißt du so aus dem Kopf zum einen, was hier drauf steht, beziehungsweise was auch in diesem Chip in dem Computer gespeichert ist?
Also ich hatte vorhin schon mal gemeint, in dem Betriebssystem, das sind ja drei Applikationen. Die eine, das ist die Online-EID-Funktion, die Ausweisfunktion, wie man sie kennt. Da stehen so Sachen drin wie Dokumententyp, also dass es halt sich an einem Personalausweis handelt und nicht etwa um einen Aufenthaltstitel oder ein Testdokument.
Kurze Zwischenfrage, gibt es außer diesen drei Sachen noch andere Dokumente, also offizielle Dokumente, die jetzt so Ausweischarakter haben?
Jetzt in der Form nicht, also das gibt ja noch den Bundesdienstausweis und so eine Sachen, aber eine andere Technik. Dann. Also es gibt an sich diese E-Card-Strategie, die da heißt, was man versucht, die Standards unten drunter, sprich Betriebssysteme, wie spreche ich die Karte an, wie funktionieren die, wie manage ich so eine Karte, das zu vereinheitlichen. Das ist so ein Ziel. Also die EGK geht da eigentlich auch in dieselbe Richtung rein, aber die weicht dann auch an bestimmten Stellen wieder davon ab.
Okay.
Und also für den öffentlichen oder offiziellen Dokumenten ist das jetzt im Prinzip, also gibt es den Personalausweis, den Aufenthaltstitel und den Reisepass.
Okay. Mhm. Ja, und jetzt, also ich hatte dich doch noch brauchen bei den drei Anwendungen.
Also wie gesagt, es gibt dann, wie gesagt, den Dokumententyp, dann steht da drin das Ablaufdatum von dem Dokument, dann hat man so Sachen wie Vorname, Nachname, man hat die Anschrift bestehend aus Straße, Ort, Postleitzahl. Haben wir lange für gekämpft, dass die Postleitzahl rein kann. Das war ein ganz großes Problem.
Warum?
Weil man ursprünglich die Postleitzahl gar nicht da drin gesehen hat, weil das ist keine hoheitliche Information. Die Postleitzahl wird bestimmt durch die Post.
Ach ja.
Und die ist ja inzwischen privatwirtschaftlich, also hat man nichts mehr zu tun.
Okay.
Und dann hat man halt lange überlegt, wie kriegt man die Postleitzahl eben halt rein, damit es Sinn macht, eben halt auch tatsächlich so im E-Business, ja, Leute da auch identifizieren zu können, damit man einen Brief schicken kann an die Adresse, die man aus dem Ausweis ausgelesen hat. Mhm. Man auch weiß, er kommt da auch wirklich an. Mhm. Und da hat man überlegt, ob man dann über Verzonungstabellen, also sprich die Straßen und den Orten und dann ist man genau mit den Hausnummern, dass man dann im Prinzip guckt, welche Postleitzahl ist das jetzt und dass man dann an dem EID-Service, also das ist dann die Instanz, wo dieser EID-Server läuft, der den Ausweis an sich eigentlich ausliest, dass der das dann einspielen muss sozusagen in das Protokoll. Und hat man dann aber sich dagegen entschieden aus vielen guten Gründen, unter anderem, weil der EID-Server da auch gar nichts verändern soll oder eben was ergänzen soll. Man hat man dann die Postleitzahl damit reingepackt und die hat dann also auch ein Datenfeld bekommen, dann, um damit runtergeschrieben zu werden. Ja, und ansonsten, es gibt da noch so ein paar Sachen, zum Beispiel im Aufenthaltstitel gibt es noch den Residential Permit, das ist also, das sind die Anmerkungen im Prinzip im Aufenthaltstitel auf Basis welcher Paragraphen zum Beispiel, das ist noch so ein Feld. Dann hat man anfangs was vergessen, das ist mal auf einer Rückfahrt im ICE, kriegte ich einen Anruf und der Kollege sagte dann so, Christian, wir haben irgendwie den Geburtsnamen vergessen. Das war so eine Mischung aus sprichst du mal nicht aus?
Oh, Piep.
Oh, Piep, genau. Und auch ein gewissen Lachen, so ich das, also irgendeine Scheiße muss ja passieren. Mhm. Und naja, jedenfalls, aber es ist ja der Geburtsname jetzt neuerdings mit eingetragen. Das ist die Datengruppe 13.
Okay. Was heißt jetzt neuerdings? Also in den ersten Personalausweisen hat man es...
Stand da natürlich nicht drin. Ja, nee, da gab es den Geburtsnamen in der Form nicht im Dokument. Aha. Also nicht im elektronischen Teil.
Ja, und das heißt aber, das Ganze ist auch wiederum so flexibel, dass man derartige Felder auch problemlos in Folgegenerationen mit...
Ja, es gibt jetzt noch, müsste ich meinen Rechner auspacken, es gibt noch 3-4 Felder, die sind reserved for future use, die kann man noch ergänzen, wo man noch zusätzliche Sachen mit reintragen kann. Mhm. An sich ist es aber relativ vollständig, es sind insgesamt 21 Datenfelder, Datengruppen sagt man eigentlich dazu, das sind also sozusagen also so Binary-Files an der Stelle, die eine ASIN-1-Struktur enthalten, wo dann drin kodiert ist in UTF-8-Strings. Mhm. Ganz wichtig.
Ja, 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 ja,
man hat da, ich habe da Dokumente auf Arbeit mit ausländischen Namen, mit allen möglichen Umlauten, die ich noch nie gesehen habe.
Was für eine Normalisierung verwendet man da?
Ja,
denn du hast ja das Problem, dass ein Ö kann ja ein O mit 2 Punkten drüber sein oder ein O gefolgt von dem Zeichen 2 Punkte über dem vorhergehenden.
Also ein Ö ist, soweit ich weiß, immer ein O mit 2 Punkten oben drüber. am Ende ist es so, dass das natürlich schon von der entsprechenden Passbehörde so ankommt. Das heißt, wenn die den Namen aufnehmen an der Stelle, und dann gibt es auch mehrere Fachverfahrenshersteller, die da die Software bauen für die Bürgerämter, und dann wird es eingekippt bei der Bundesdruckerei, kommt da als XML, als XHD kommt das da an. Und dann geht es in die Personalisierung rein und da ist es im Prinzip schon festgelegt. Also wenn das da anders normalisiert worden ist, dann ist es auch hinterher auf dem Dokument so. Ja, und das ist auch genau das, was der EID-Server ausliest und was auch noch der Dienstanbieter, der Online-Shop dann anzeigt. Also das zieht sich dann einmal durch. Das heißt, wenn man da irgendwo einen Codierungsfehler im Namen tatsächlich drin hat, was da auch mal passieren kann bei den Sachen, was ich da gesehen habe. Das war jetzt eigentlich, wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Also ganz ehrlich. Dann hat man den natürlich die ganze Zeit.
Klasse. Ey, bei UTF-8, dann kann ich auch mein Smiley oder sowas mit reinnehmen.
Ja, wenn du Bestandteil deines Namens ist, also,
Wenn du das hinkriegst und dann die freundliche Dame im Bürgeramt dazu bekommst, das auf der Tastatur einzugeben, dann kannst du dir auch einen Künstlernamen mit Smiley spawnen. Ja, das ist durchaus möglich.
Also klasse, Bobby Tables wird Realität.
Genau. Ja, also Künstlername ist zum Beispiel auch so ein Datenfeld, ne, was es da drin jetzt wieder gibt. Ne? Und das ist ja zwischendrin mal bei dem alten Ausweis noch in einer Charge war es mal draußen, dann hat man es wieder eingeführt nach 4 Protesten, also Künstlerordensname wäre das. Der akademische Titel ist auch noch so ein Ding, ganz klar, das Geburtsdatum, dann gibt es eine Gemeindekennzahl da drauf, ja, die fängt dann so an, 0276 für Deutschland, 16 meinetwegen dann für Thüringen und dann, wir haben keinen Regierungsbezirk, also folgt dann eine 0, jetzt muss ich überlegen, sind wir die 51, die 53?
Ich glaub, also ich habe mal was mit 53 gehört.
Ist ja 53, ich muss den Testcode gucken, da habe ich nämlich extra mal jener drin stehen. Und danach folgt dann im Prinzip einfach nur noch so eine Unter-ID für die jeweilige Kommune, also im Stadtteil zu identifizieren zum Beispiel. Und diese Gemeindekennzahl, die ist eigentlich dafür da, um so eine Verifikation zu ermöglichen zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich prüfe auf 0276, ist jemand aus Deutschland. Gut, das wäre eigentlich fast sinnlos, weil man eh weiß, dass man ein deutsches Dokument hat. Aber 0276-16 wüsste ich, ist ein Thüringer. Dann 0276-16-053 wüsste ich, ist aus Jena. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich will ein Wahlverfahren implementieren. Ja, das muss natürlich eindeutig sein, gewisserweise, dass niemand doppelt stimmt oder so. Ne? Das muss natürlich aber auch anonym, beziehungsweise in dem Fall pseudonym sein. Die Anonymität erreicht man über viele Pseudonyme. Und dann habe ich noch die Altersverifikation, bei der ich dann zum Beispiel selber das Geburtsdatum an sich nicht mehr auslese, sondern das sage, zum jetzigen Stichtag bist du 18 oder nicht.
Also das ist im Prinzip eine Funktion, wo ich den Computer richtig frage.
Also den Chip selber, ja. Genau. Das heißt, im Chip sagst du das Datum als EID-Server. Der hat eine Zeitquelle, eine zuverlässige, übergibt das Datum. Der Ausweis sagt dann, okay, mein Inhaber ist über 18 zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, dann kann man sagen, okay, also ist der 0276-16-053. Dabei, das ist jener. Und jetzt muss er noch eins machen. Jetzt muss er das sogenannte Pseudonym berechnen. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion von dem Ausweis, was oft immer vergessen wird. Der Ausweis kann, ohne dass ich im Internet irgendeine Authentisierung mache, als Zwei-Faktor-Authentisierungstoken benutzt werden. Und zwar, das heißt im Juristendeutsch auch Dienst- und kartenspezifisches Merkmal. Das ist, klingt dann schon wie Bundesverwaltungsamt. Und dieses Merkmal, das wird berechnet aus dem sogenannten Berechtigungszertifikat. Das ist, gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Es ist also das, was ein Dienstanbieter braucht, um überhaupt den Ausweis auslesen zu können. Er muss eine Berechtigung haben, er muss einen Verwendungsnachweis erbringen, muss eine Datenschutzerklärung abgeben, muss auch benennen, wer ist sein Datenschutzbeauftragter, wer ist die zuständige Aufsichtsbehörde und so weiter und so fort.
Gegenüber wem macht er das?
Gegenüber der Vergabestelle für Berechtigungszertifikate beim Bundesverwaltungsamt, also beim Herrn Klaus Wolter zum Beispiel und seinem Kollegen Michael Oliver Jolk. Zwei ganz gute Burschen, Juristen. Und die sind auch sehr, sehr präzise. Also ich erinnere mich an einen Vortrag von dem Herrn Wolter, das war bei der Bundesdruckerei, sagen wir mal so ein Hersteller und ersten Anwenderkreis sozusagen. Und er sagte, also wenn er einen Dienstanbieter findet, der irgendwie gegen die Vorschriften verstößt, ja, dann was weiß ich, Schindluder treibt mit den Daten, die er ausgelesen hat, den hängt er halt den nächsten Baum, den er finden kann. Und das hat er halt original so gebracht, in sehr, sehr ernsten Termine. Und das haben auch alle Dienstanbieter geglaubt in dem Moment, dass sie da aufgegangen werden. Ja, wie gesagt, die prüfen das und nur wenn das auch alles stimmt, dann kriegt er also eine Bescheidnummer und daraufhin kriegt er das an sich das technische Zertifikat, also diesen Byte-Schnipsel, das sind so 340 Byte. Das ist der entscheidende Punkt, das wird durch den Ausweis, ist das verifizierbar. Und an dieser ganzen Sache, da hängt dann auch ein sogenannter Sektorschlüssel dran. Das heißt, jeder Dienstanbieter mit seinem jeweils einzelnen Geschäftsvorfall, also wir haben immer mal so spaßeshalber gesagt, die Lufthansa hat halt einen Online-Store. Ja. Also einmal für die Crew-Leute, ja, dass sie da selber sich was kaufen können und einmal so Merchandising, das ist diese Star Alliance Teddys und sowas, ja, in die Richtung. Und das sind zwei verschiedene Anwendungsfälle, ja. Und die müssen also in diesem Crew Alliance oder in diesem Crew Store müssen die sozusagen einen anderen Sektorschlüssel haben als in dem Merchandising Frontend für die Fluggäste. Das heißt, da wird schon getrennt. Und dieser Sektorschlüssel, der wird verrechnet mit einem privaten Schlüssel, der auch im Ausweis erzeugt wird bei der Personalisierung und auch den Ausweis nie verlässt. Das ist am Ende ist eine Elliptic Curve, die Feldman-Operation, die da stattfindet. Und da wird also ein Shared Secret durch den Ausweis berechnet. Und das wird nochmal gehasht mit dem SH256. Und das Ganze geht dann in den EID-Server zurück. Das ist das Pseudonym. Und jetzt kann ich sagen, pro Wahlverfahren brauche ich ein eigenes Berechtigungszertifikat. Hat den Effekt, dass ich also pro Wahl ein anderes Pseudonym berechne. Aber in der jeweiligen Wahl immer dasselbe. Das heißt, ich kriege mit, der hat schon mal gestimmt. kann aber in der nächsten Wahl keine Spuren legen, sozusagen. Mhm. Aha, der hat das gewählt, der hat das gewählt, das ist der Jörg. Genau. Und also das geht damit nicht. Ne? Aber ich kann halt ausschließen, dass jemand doppelt stimmt. Ich kann also eine Altersverifikation durchführen, kann also sagen, okay, der ist über 18. Ich kann sagen, okay, der wohnt jetzt in dem Ort. Das hängt eben halt von dem jeweiligen Wahlvorgang ab, was ich noch brauche, um wahlberechtigt zu sein. Also in Jena zum Beispiel, um Ortsteilbürgermeister wählen zu können, muss ich ja ein Jahr in dem Ortsteil gewohnt haben. Das heißt, ich brauche dann noch eine Wahlscheinnummer oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Aber das hier zum Beispiel eine Variante, was mit dem Ausweis geht. Das ist mal so ein Beispiel, wie kann ich also ohne die Person an sich im Konkreten zu identifizieren, wie kann ich sie also einschränken? Also ja, okay, also prüfen. Ist halt über 18, ich kann Altersverifikation machen. Ne? Also das ist ganz wichtig für die, wir nennen sie immer Bewegtbildindustrie.
Adult Entertainment.
Adult Entertainment, genau, richtig. Das war für uns auch die Motivation, den Ausweis auf Smartphone zu bringen an der Stelle, weil im mobilen Sektor ist das wohl ganz interessant.
Okay.
Wussten wir gar nicht. Wir haben ein ganz großes Problem. Wir können über Handy, können wir ganz schwer Altersverifikation machen. So sind dann eben halt solche Mittelsportale da entstanden, wo man sich dann mit einem Ausweis irgendwie mit Kopie oder Fax oder so immer registriert, auch Geld bezahlt für die Mitgliedschaft und dann mit einem Account bei dem jeweiligen Portal dann seine Altersverifikation durchführt. Das kann man dem Ausweis eben halt wesentlich unkomplizierter machen. Ein anderer Punkt ist eben halt, ist jemand aus einer konkreten Region, das heißt, darf der ein Angebot in Anspruch nehmen, was weiß ich, ich will mir meinetwegen über das Internet hier so eine Jena-Card bestellen oder sowas in die Richtung, ja, dass das dann eben halt für die Bürger gibt, also oder eben halt dieses Pseudonym, ne? Wenn ich sage, ich will mich irgendwo einloggen, einfach nur mir reicht es aus, dass ich einen Account zu einem Zeitpunkt einmal verschränke mit dieser 32 Byte langen ID, also das ist ja das, was aus dem SHA 256 rausfällt, und hinterher dann wiedererkennen kann, indem ich einfach sage, okay, ich führe diese Pseudonymberechnung nochmal durch und dann sage ich, okay, kann wieder einloggen. Mhm. Dann haben wir auch mit der Bundesdruckerei zusammen auf der CeBIT ein Projekt vorgestellt, das hieß Digital Handshake. Mhm. Soll demnächst auch an den Start gehen, hat ein bisschen Netz länger gedauert als ursprünglich versprochen. Aber das hat das Ziel, eben halt für einen sehr, sehr günstigen Preis draußen im Feld so eine einfache Ausweis-Login-Funktion anzubieten. Mhm. Das, also ich kriege einfach dieses Pseudonym aus einer sicheren Quelle und weiß, also aha, das ist der und der, und ob das jetzt Mickey Maus ist oder nicht, ist völlig egal. Mhm. Hauptsache, es ist die Mickey Maus. Ja.
Okay.
Und nicht eine andere.
Ja.
Aber weil du jetzt gerade sprachst, draußen im Feld, das klingt so ein bisschen wie offline.
Also für uns heißt im Feld immer, es ist das, was der Bürger auch anfassen kann und sehen kann und benutzen kann.
Okay.
Das ist also,
das heißt nicht unbedingt der Zigarettenautomat auf der Straße.
Nee. Wobei das auch so ein Feld ist, also so ein Gebiet an der Stelle, wo man dran ist, Automaten versorgen zu können mit Ausweisinfrastruktur. Genau. Das ist aber noch ein bisschen schwieriger, die ganze Geschichte, weil man muss in den Automaten selber dann also eine entsprechende Technik reinbringen, die also den Ausweis auslesen kann. Jetzt habe ich die Schwierigkeit, wie mache ich da jetzt eine Altersverifikation? Ich muss ja die EID-PIN eingeben. Brauche ich wieder eine Tastatur. Ne? Und so weiter und so fort. Und da gab es dann Überlegungen, ob man das eventuell auch mit der CAN machen kann, also mit der Card Access Number. Was dann wieder bedeuten würde, das müsste ein Zertifikat sein, was eine hoheitliche Berechtigung hat, um die CAN benutzen zu können, was dann eine Altersverifikation durchführt.
Okay.
Die Automatenhersteller, muss ich mal ehrlich sagen, so ein bisschen tadeln, die kommen dann mit Wunschvorstellungen, das ist Wahnsinn. Also die kippen die komplette Privacy wieder über Bord. Man ist am besten alles völlig automatisch, sie gucken einen völlig entgeistert an, so wie das geht nicht. Und dann kommen sie ein bisschen enttäuscht wieder auf die Idee, naja, dann machen wir das Ganze wieder optisch einfach. Ne? Also man legt den da ein, das ist eine Kamera, die das beim Durchziehen im Prinzip filmt und dann die ein oder anderen optischen Merkmale prüft und wenn es nicht gerade gar zu schlecht gefälscht ist oder so, dann eben halt dann auch durchwinkt. Wie gesagt, das ist dann so eine problematische Technik da. Wie gesagt, man muss es da irgendwie reinkriegen. Und dann hat man extra bei rechtlich schon die Möglichkeit geschaffen zu sagen, also genau für diesen Anwendungsfall, in so einem Automaten mit einer Altersverifikation, kann man Berechtigungszertifikate ausgeben, die einzeln für sich eine Gültigkeit von bis zu 30 Tagen haben. Es gibt ein ganz, ganz starkes Reglement, das ist die, gibt es hier vom BSI, also vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, gibt es die technischen Richtlinien und die 03128 definiert, wie die CAs die Zertifikate vergeben dürfen, also Vergabepraxis. Und normalerweise für so einen Online-Prozess, für so einen Shop, da gilt das immer nur 2 Tage. Danach ist das halt ungültig an der Stelle. Dann muss es neu ausgestellt werden.
Aha. Ah, das heißt im Prinzip, es gibt auch wirklich einen Automatisierungsprozess, die Zertifikate wieder neu ranzuholen.
Genau. Also die EID-Server jeweils, die müssen dann die Berechtigungs-CAs kontaktieren, je nachdem, wo der Enddienstanbieter eigentlich ist. Ja, also kann sich ja das frei aussuchen, gibt mehrere Dienste, also Service-Provider für dieses Identity-Zeugs im Markt. Und dann wird dort ein neues Zertifikat beantragt. Das liegt dann auf dem EID-Server wieder. Der hat hinten dran ein Hardware-Security-Modul, wo die Schlüssel dazu auch drin liegen. Und dann wird dieses Zertifikat für die Authentisierung im Ausweis eingesetzt. Mhm. Grund ist der, so ein Ausweis hat natürlich jetzt kein eigenes, was weiß ich, sag mal, UMTS-Interface, was auch immer, der kann keine Sperrliste prüfen irgendwo. Mhm. Ob der Dienstanbieter jetzt eine Berechtigung entzogen bekommen hat. Und deswegen hat man gesagt, okay, der Ausweis updatet regelmäßig intern ein Referenzdatum. Das ist immer, wenn er ein gültiges Zertifikat sieht und die Kette verifizieren kann, dann schreibt er das Datum, was da drin steht, als Startdatum, schreibt er sich dann runter. Mhm. Und dadurch hat er so eine Art innere Uhr. Mhm. So grob, genau. Wenn man also den Ausweis vielfältig einsetzt, bei vielen verschiedenen Dienstanbietern, hat man auch immer die Chance, dass man sauber geupdatet wird an der Stelle. Und ein ganz böser Fall wäre jetzt ein Dienstanbieter, der hat dann einen eigenen EID-Server. Also das ist natürlich auch schon mal ordentlich Geld, was er dann in die Hand nimmt an der Stelle und sagt, okay, ich mache jetzt kein Update mehr bei der Berechtigungs-CA, weil mir ist ja entzogen worden. Mhm. Und ich gehe mit diesem Zertifikat weiter im Feld raus an der Stelle. Ne? Und dann hätte man natürlich schon die Möglichkeit, wenn man einen Ausweis hat, den man nirgendwo anders abgleicht. Deswegen war auch immer so der Ruf nach so einem Dienst, wo man genau das tun kann. Das ist aber auch noch so ein juristisches Problem. Dann hat man natürlich den Effekt, dass er die innere Uhr nicht weiterstellen kann. Ja. Und dann hätte er auch ein abgelaufenes Zertifikat immer noch die Möglichkeit, dass es also verifiziert werden würde. Deswegen ist dann immer so eine Ansage, bei vielen Dienstanbietern immer das Teil benutzen sozusagen, einfach nur mal durchverifizieren.
Okay.
Einfach nur für den Effekt, dass der Ausweis geupdatet ist. Mhm. Aber vielleicht wird es da auch denn wirklich nochmal diesen Dienst geben. Also das ist, die Bewegung gibt es schon ein bisschen länger, da müssen aber auch dann die Juristen zustimmen, weil normalerweise darf es keinen Testdienst oder Selbstausleseservice oder sowas geben. Das ist einfach juristisch nicht vorgesehen gewesen, dass das geht.
Okay. Und, also Selbstausleseservice im Sinne, dass der Bürger seinen eigenen Ausweis prüft?
Genau, oder? Um halt nachzuschauen, was da drin steht. Also es gibt da Prototypen in der Richtung, wo man eben halt den Bürgern das machen können soll. Hat man irgendwo, habe ich doch mal gesehen, auf einer Messe, da haben sie so eine Säule hingestellt, dann kann man so einen Ausweis reinlegen. Da wird einem auch gleich ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Das finde ich vom Konzept ganz gut, also auch von der Kommunikation den Leuten zu erklären, was passiert da eigentlich, was brauche ich dafür, wie fühlt sich das an in der Benutzung. Weil das wird ja dann einmal durchgespielt. Ne? Dann liest er im Prinzip die ganzen Daten aus und zeigt an, aha, Name, Adresse etc. Ja, oder ist mein Künstlername richtig geschrieben, kommen die Smikes richtig rüber. Und das könnte man also verifizieren, aber das hat eben halt noch ein paar Implikationen an der Stelle. Wer gibt die Berechtigungszertifikate dafür aus, er beträgt die Kosten und so weiter, wer stellt die Dinge auf. Und die Kommunen sagen immer, wir haben kein Geld, wir wollen es nicht bezahlen. Und von oben kann man es auch nicht einfach durchdrücken, das funktioniert nicht. Und deswegen ist das eben halt auch noch so ein schwieriges Thema.
Okay. Also ich würde gerne nochmal ein paar Schritte wieder zurückgehen. Du hast irgendwann mal gesagt, vor vermutlich einer halben Stunde oder so, dass drei Anwendungen in dem Ausweis drinstecken.
Genau, also wir waren jetzt bei der EID gewesen.
Genau, wir haben jetzt die ganze Zeit über eine Anwendung gesprochen, die EID. Was sind denn die anderen zwei Anwendungen?
Die zweite, die man wahrscheinlich also auch mitbekommt, das ist die Signaturanwendung dann drauf. Mhm. Das heißt also, da kann man dann zu einem Trust Center seiner Wahl gehen, also seinen entsprechenden Zertifizierungsdiensteanbieter, wie es auch so schön heißt, und kann sich dort ein Zertifikat, also ein QoS-Zertifikat besorgen. Qualifizierte elektronische Signatur, okay, heißt das QoS, ne? Und sich also online irgendwelche Verträge unterschreiben will, die auch gerichtlichen Bestand haben sollen. Mhm. Zum Beispiel, da ist es wichtig.
Und ist das ein Ersatz für die Signaturkarte?
Im Prinzip ja.
Aha. Also soll die abgelöst werden dadurch?
Nö, also nicht. Parallelsystem einfach. Signaturkarten wird man auch nach wie vor noch verwenden und auch verwenden können. Ganz einfach deswegen, weil viele Signaturkarten haben noch solche Spiränzchen drin, dass man Attributzertifikate hinzufügen kann. Das heißt also, ich kann unterschreiben mit meinem Namen in Instanz. Ja, hier, ich habe eins zum Beispiel, da steht dann halt drin nochmal hier Research Manager IT Security, Ageto und so weiter. Ja, dafür müsste ich von unserer Geschäftsführung und vom Controlling mir einen Zettel absegnen lassen, der tatsächlich das ist. Arbeit. Und da habe ich dann erst dieses Attributzertifikat gekriegt. Also dafür sind Signaturkarten immer noch gut. Wird man auch nach wie vor haben, weil es gibt ja auch Leute, die tatsächlich keinen Ausweis haben und aber eine Signaturkarte durchaus brauchen. Und die kriegen natürlich auch so eine. Ne? Also kann ja sein, zum Beispiel ein ausländischer Mitarbeiter irgendwo im Unternehmen, der eine Signaturkarte braucht, um im Prozess eben halt auch signieren zu können. Der würde dann eben halt klassisch eine bekommen, aber eben halt nicht auf dem Ausweis. Ja, wie gesagt, da kann man sich halt so ein QoS-Zertifikat draufladen und damit im Internet dann halt zum Beispiel Darlehensverträge unterschreiben. Das wäre zum Beispiel eine so eine Anwendung. Oder dass man halt irgendwelche Anträge bei Ämtern halt gleich mit unterschreiben kann. Also überall da, wo es nicht ausreicht, jemanden zu identifizieren, zu sagen, wer ist das? Ja, meistens reicht das nämlich schon aus. Also es wird auch so eine Reform geben in der ganzen Verwaltungsgesetzgebung. Sondern immer dann, wenn ich sage, okay, nicht ich bin es, sondern ich will was. Ja, dann muss das irgendwie nachweisbar sein. Es muss über längere Zeit beweisbar sein. Dann brauche ich eine Unterschrift. Dann brauche ich so ein QS-Zertifikat. Anders geht das nicht. Ja, und die dritte Anwendung, das ist dann der, die eigentlich die meisten draußen gar nicht mitkriegen oder eigentlich nur implizit wahrnehmen oder auch so vom Ausweis her so nicht so richtig trennen können. Das ist die Biometrie-Applikation. Und die Application-ID von dieser Applikation, die ist auch von ICAO vorgegeben. Das ist die International Civil Aviation Organization. Da gibt es die ICAO 9303. Die definiert wie ein MRTD, also ein Machine Readable Travel Document, also eine maschinenlesbare Reisepass sozusagen auszusehen hat. Also diese ID kommt aus dieser ICAO-Norm. Und da drin stehen dann die, also da ist das Passbild zum Beispiel drin, da ist der Fingerabdruck drin, wenn man den optional abgegeben hat. Da stehen dann auch nochmal so die körperlichen Merkmale, Körpergröße und sowas an der Stelle.
Ist eigentlich das Geschlecht mit dem Ausweis drin?
Ja, das ist drin, aber das darf man eigentlich so nicht auslesen. Also das wäre mir neu, dass man das auslesen dürfte. Das gibt es eigentlich nicht auf der EID-Server-Schnittstelle. Das heißt, am EID-Server habe ich hier eine Schnittstelle, also welche Attribute sollen eigentlich mal durch den Dienstanbieter gelesen werden können. Also was kann da reinkommen? Und das auf dem Ausweis heißt es im Englischen einfach Sex. Ja.
Ja.
Und ist es, glaube ich, sogar Datengrube 6? Ich überlege gerade, was ich sage. Die machen ständig solche Witzchen. Also das ist, da gibt es lustige Sachen. Ich habe immer Testausweise gekriegt von jemandem, der in Erfurt wohnt. Die haben Referenzausweise. Ne? Ja. Markus Mustermann wohnt halt in Erfurt. Ne?
Okay.
Und vor allem nach Jena das zu schicken, ja. Das,
das hätte auch fallen können.
Ja. Jedenfalls, also das Geschlecht steht da selber drin, aber wie gesagt, es fehlt auf der EID-Server-Schnittstelle. Das heißt, es ist also nicht zum Auslesen vorgesehen.
Kann eigentlich gar nicht bis dorthin kommen.
Nee, nee. Also unwahrscheinlich, dass auch jemand irgendwie ein Berechtigungszertifikat dafür besitzt. Weil welchen Verwendungsnachweis gibt es dafür? Also die Anrede, die gibst du in der Regel selber an. Also das ist eigentlich so ein Prozess inzwischen gefordert, wenn man also jetzt irgendwo sagt, ich will einen Kunden ein Konto anlegen, will denjenigen anreden können, dann mache ich da halt eine Selectbox hin, wo halt steht Herr.
Ja.
Frau, was auch immer. Ja,
ja.
S.
Ja, ja.
Und dann kann man an der Stelle dann einfach die Adressdaten dann dahinter setzen und auch eine Person ist nach deutschem Recht korrekt adressiert, wenn der vollständige Vor- und Nachname plus die Adresse irgendwie auf dem Brief draufsteht. Da gibt es auch so eine DIN-Norm, die das beschreibt. Das heißt also, die Anrede an sich, die ist eigentlich eher sekundär.
Ja, 5008 also. Ist es, wenn ich auch mal mit Zahlen in mich werfen darf.
Ja, genau. 5008. Genau. Stimmt.
Scheinen irgendwie so die DIN-Nerds zu sitzen oder so.
Ne, ich bin ja eher bei der ISO verhaftet.
Ja, genau. Ja. Wobei ich ja festgestellt habe, also ich hatte irgendwann mal versucht, diesen ISO, wie war das, 78?
Die 7816.
Ach ja, genau. Mal hier in Jena von der DIN-Stelle zu kriegen und das ist also nicht erhältlich. Also man kann dort nicht hingehen und sagen, hier, bitte sehr,
okay.
Ich will das mal haben. Und die haben gesagt, nee, alle Norm, ich glaube bis 2003 haben sie und alle, die später sind, haben sie nicht mehr. Also es gab irgendwie so ein Grenzdatum und diese fiel dann da drunter und deswegen.
Okay, ich muss jetzt überlegen, wie viele Jahre das hier ist. Aber ich war schon bei uns hier in Jena bei der Normauslegestelle und habe da die 7816 schon gelesen.
Echt? Also das ist bei mir auch schon eine ganze Weile her, also es ist, also ja, einige Jahre.
Also man kann sie ja im Beuth Verlag bestellen, wobei es immer schön teuer ist.
Ja,
also
genau.
Ich glaube, die Strich 4, die kostet auch ihre 120 Euro oder so. Die ist auch hier und da mal geupdatet worden. 2005 gibt es ein neues Release. Auch das ganz große Problem, warum zum Beispiel viele NFC-Handys mit dem Ausweis nicht klarkommen, weil man einfach im NFC-Forum halt ISO 7816-4 in der Version von 2005 vergessen hat. Man hat es nicht gelesen. Und da ist nicht beschrieben, was mache ich, wenn ich an die Karte mehr als 255 Bytes schicken will. Ja, weil das ist nämlich normalerweise protokolltechnisch Schluss.
Okay.
Und dann hat man in der 2005er Norm beschrieben, okay, wir machen etwas, das nennt sich Extended Length.
Mhm.
Und dann kann ich jetzt also bis zu 65.535 rüberschieben, wenn die Karte auf einen Hieb. Und das hat man halt so rausgelassen. Und wenn man so ein Berechtigungszertifikat an den Ausweis schicken möchte, ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, dass es rund 340 Bytes sind. Das ist natürlich offensichtlich länger als 255. Und damit kann der Ausweis, also das Zertifikat, nicht vollständig entgegennehmen, kann es nicht verifizieren dadurch, wenn man also das Gerät schon, also der Leser sozusagen, das nicht mehr vollständig schicken kann. Und dann lehnt er halt die Verifikation ab. Deswegen wird man dann also mit den älteren NFC-Handys das nicht machen können. Gibt aber neuere, also zum Beispiel das S3 hat einen aktualisierten Chip drin mit einer anderen Firmware. Wir haben ein umgebautes da von einem Hardwarehersteller. Da kann man also den Ausweis dahinter halten im Prinzip. Man hat dann eine Applikation. Wir haben da zum Beispiel auch eine gebaut. wo man dann also dann einfach aus dem Browser heraus sagt, okay, ich will mich jetzt authentisieren, dann geht diese Android-App auf, da rattert ein bisschen, sagt dann, okay, also der und der ist der Dienstanbieter, der will deine Daten jetzt auslesen, dann kann man sich nochmal angucken, welche das alle sind, kann vielleicht noch optionale Daten mit hinzugeben, das heißt, ich möchte unbedingt meinen akademischen Titel, also den ich nicht habe, aber sei es drum, ja, einer möchte halt hier, ich bin Müller, Dr. Müller, ja, und dann kann er das dann auch anhaken und mit übertragen und dann im nächsten Feld, dann gibt er die PIN ein. Und dann wird dann entsprechend dieses Apache-Protokoll für die PIN-Verifikation durchgeführt mit dem Ausweis, dann wird das Berechtigungszertifikat durchgeschoben, dann die Daten übertragen und dann springt er zurück in den Browser und dann ist man dann eingeloggt, registriert, was auch immer, hat seine Waren bestellt, nach Hause, wie auch immer. Ne? Also das geht auch da.
Also vielleicht zur Ergänzung, NFC ist hier in dem Fall kein Hersteller. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie verzweifelt nach eurem neuen iPhone irgendwie ein NFC-Phone sucht, sondern NFC steht für Near Field Communication.
Richtig.
Also es ist einfach ein Standard quasi.
Also Near Field Communication, habe ich immer gesagt, ist sowas wie, er wird in 5 cm Entfernung warm.
Ja. Schön.
Also es ist halt sehr, sehr breit, was man damit beschrieben hat. Also weil die Anwendungen gehen halt dahin, Google will halt ihr Wallet, ja. Also die wollen sagen, ich lege mein Handy irgendwo auf und möchte dann eine Transaktion drüber abwickeln können. Und das machen sie so, indem sie halt mit dem Handy im Prinzip so eine Karte simulieren.
Okay.
Ja, das ist so der eine Ansatz. Das nächste ist dann, also Visa sagt, okay, wir bauen jetzt Visa-Karten, die auch NFC-fähig sind, also korrekt eigentlich ISO 14443. Und dadurch ist es ein bisschen vermatscht, weil die Amis haben wieder andere Vorstellungen als die Europäer wieder andere als die Asiaten und dann wird das alles in einen Topf gehauen, einmal umgerührt und der kleinste gemeinsame Nenner wird in Chips gepresst und das ist dann eben mal das Problem, dass dann bestimmte Sachen nicht funktionieren.
Ja. Du hast gesagt, also, dass es diese Beschränkung für bis 255 Byte gibt.
Ja.
Und jetzt zum Beispiel das Berechtigungszertifikat ist ja größer. Jetzt wäre meine Idee, könnte man darüber irgendwelche Buffer-Overflow Geschichten fahren oder ist das...
Bei den Karten eher unwahrscheinlich.
Okay.
Also, na, beziehungsweise wäre es ja eher ein Buffer Underrun.
Ja, oder ja, oder ein ja, Underrun, okay, genau.
Ja. Das ist mir mit einer anderen, völlig anderen Karte, kommt vom amerikanischen Markt mal passiert. Da haben wir, die haben genau das Problem versucht zu umgehen. Ja, die wollten also längere Datenketten übertragen und haben sich dann selber so eine Art Command-Chaining überlegt. Sie schicken also zwei Pakete raus, ja, und haben dann innen drin eine Codierung, wie viele Daten übertragen sie im aktuellen Paket, wie viele Daten sind insgesamt und folgt jetzt noch ein Paket, wenn nicht das letzte Paket, was auch immer. Ja, das haben sie sich also selber zusammengestrickt, das ganze Protokoll. Dann hatten sie uns aber keine Doku dazu gegeben, wie sie es gemacht haben. Dann mussten sie also selber implementieren. Das ist also angeguckt, ja, aha, okay, das schicken die so und so, da haben die irgend so ein Kommando-Header, sah ganz spannend aus. Ja, dann haben wir das halt zusammengebaut und haben das halt falsch kodiert und auf einmal hat die Karte nicht mehr reagiert. Dann haben wir halt die Firma überschrieben.
Wie?
Doch. Naja, ich bin mal so frech, ich sag's mal im Nachgang, davon betroffen waren 40.000 Microsoft-Mitarbeiterausweise.
Wow.
Ist aber inzwischen gefixt.
Aber es musste ja in dem Sinne auch auf der Karte gefixt werden.
Ja, ja. Das also die Karte hat es hat einen netten Effekt. Die Karte hat eine Firmware-Update-Funktion. Deswegen das war das überhaupt das möglich.
Ja. Das ist natürlich cool.
No, also da kann man wirklich, also ich hatte ja noch eine ganze Reihe ältere Karten, dann hat der Hersteller noch gesagt, okay, hier ist eine Update-Seite, da einfach anstecken. Dann habe ich mir das auch mal geguckt, da kann man sich natürlich die Firmware parallel auch gleich mitschneiden.
Oder gucken, wie man selbst die eigene
Firmware ja, zum Beispiel, genau. Das sind dann die spannenden Sachen. Ja, und dann kann man die Karten einfach updaten und dann bootet die das nächste Mal hoch und dann sagt sie, ja, ich habe jetzt Version das und das und ja, was willst du von mir? Na, ist alles schön, da ist die Karte geupdatet. Und dann kann man die auch nicht mehr also auf diese Art und Weise aus dem Tritt bringen. Wie gesagt, das hat mit dem Ausweis an sich halt nichts zu tun. Bei dem gab es diese Schwachstellen nicht, weil die auch explizit dahingehend getestet werden. Und auch gerade, wie wir es eingangs schon hatten, es ist Standardware. Ja. Es ist nicht irgendwas Selbstgestricktes. Ja. Und das, was ich eben beschrieben habe, das ist ein Protokoll, das ist komplett selbstgestrickt gewesen. Das ist nicht offiziell dokumentiert gewesen. Das heißt, da gab es kein Peer-Review an der Stelle, wie er eben halt bei den ISO-Standards und den entsprechenden Protokollen und Implementierungen dort an der Stelle auch existiert. Ne.
Gibt es so eine Update-Funktion für den Ausweis auch?
Ja, es gibt nur die Möglichkeit, jetzt die Adresse zum Beispiel zu updaten, ja, wenn du umziehst, ja, aber wenn du den Namen änderst zum Beispiel, da gibt es kein Schreibrecht dafür, für das. Für
aha, also der wird einmal reingeschrieben am Anfang bei der Bundesdruckerei und danach macht der Minicomputer zu und es war's.
Ja, der hat Access Control Lists und die sagen halt, für diese Datengruppe gibt es nur ein maximal ein Read-Erlaubnis nach einer gültigen Terminal-Authentisierung, der entsprechenden Berechtigung und auch wenn die PIN eingegeben ist und so weiter. Also die Faktoren müssen alle zusammentreffen. dann kann ich die lesen. Und dann gibt es halt bestimmte Faktoren, also zum Beispiel die Adresse, die kann ich halt schreiben unter der Bedingung, dass ich die Berechtigung habe, da drauf zu schreiben, das zu updaten halt. Und wie gesagt, wenn ein Bürgeramt das hat, dann kann es das runterschreiben, was kann ich den Namen ändern, weil der Ausweis dazu macht. Man könnte natürlich sich Karten selber schreiben an der Stelle, die den Ausweis simulieren. Ja, das ist natürlich ziemlich aufwendig, wenn man die ganze Protokolltechnik dann auch mit reinpacken muss. Und ist aber ein beliebtes Hobby von studentischen Projekten, so auch im Umfeld der Bundesdruckerei, dass man sich dann also die Karten dann auf JavaCard nachbaut. Und dann kann man natürlich selber auch andere Namen reinschreiben, etc. Also genauso haben wir auch anfangs mal einfach einen software-simulierten Ausweis uns daneben gestellt, einfach mal zu gucken, okay, was passiert da im Hintergrund, kann man da irgendwie auch einen ID-Server außer Tritt bringen. Das war aber noch ganz am Anfang. Ja. Inzwischen ist es so, dass auch die Referenzumgebung sehr genau prüft, ist es ein gültiges Dokument, ist es das nicht. Ja, das war früher halt so, da waren einige ID-Server am Markt, da konnte man mit diesen Referenzausweisen, wurden die nicht ganz richtig genau geprüft, ja, weil die auch selber solche Testfälle hatten. Dann konnte man halt auch mal sagen, okay, ich heiße mal Angela Merkel und gehe da mal einkaufen. Ja, das, aber das ist halt nicht ein Wirksystem. Ja. Das ist wirklich unser Spielzeug sozusagen, mit dem man da dann eben einfach mal Sachen ausprobieren kann.
Okay. Ja, ich versuche immer nochmal wieder zurück zu dem roten Faden zu kommen und zu der letzten Anwendung, das war die Biometrie-Anwendung, hattest du gesagt. Also du hast gesagt, der Fingerabdruck ist optional.
Ist optional, genau.
Und was für Merkmale sind sozusagen Pflichtmerkmale da drin? Gibt es da keine, wenn ich sage, ich will also, das nicht, dann ist das
also alles. Nach ICAO ist ja ganz normal definiert. Okay. Die Bild, Körpergröße, Augenfarbe, Geschlecht. Anschrift gibt es da drin nicht. Ich dachte, der Name steht noch drin. Die Nationalität. Ich könnte auch fix nachschauen. Also das steht in den technischen Richtlinien alles drin. Ja. Das sind also im Prinzip dasselbe, was man auf dem Reisepass findet. Das steht da auch drin. Ist halt so, diese Biometrie-Applikation kann an sich jetzt übers Netz, online oder durch irgendwelche Behörden etc., also normale Behörden nicht ausgelesen werden. Die ist nur dafür da, um eben halt im Falle einer Grenzkontrolle mit dem entsprechenden Grenzkontrollsystem dort geprüft zu werden. Also im Prinzip ist das so eine Ergänzung, um mit der Reisepassinfrastruktur kompatibel zu werden. Ja. Das heißt also, jetzt spinnen wir mal in die Zukunft und gehen davon aus, dass man also jetzt nicht irgendwo in Amiland da am besten drei Seiten gleichzeitig zusammengeheftet kriegt, also einmal wütend so ein Visum da rein tackert. Das wäre mit dem Ausweis auch ziemlich gefährlich, wenn wir durch die Antenne durchtackern, das ist dann unangenehm.
Aber zentral durch den Ausweis sollten sie doch da...
Ja, die gehen ja auch trotzdem, ist das versaut. Das hat Löcher drin. Aber wie gesagt, man könnte sich halt vorstellen, wenn da also einige Staaten da auch ihre Bestimmungen, was eben halt das Vermerken von so einem Visum angeht, entsprechend anpassen, dass man dann also auch einen Reisepass nicht mehr so braucht an der Stelle, weil die Technik an sich das hergibt, dass ich also hier identisch zum Reisepass mich authentisieren kann. Ja.
Also das heißt, ich könnte dann sozusagen auf meinem Ausweis ein Visum speichern?
Nee, das geht wiederum nicht. Ach, okay, also das müssen sie dir als extra Zettel einfach mitgeben.
Okay.
Also am Ende wird es bei denen reichen, einfach zu wissen, Kubi ist hier eingereist, ist also noch da und im Zweifelsfall nach 90 Tagen dich zur Fahndung auszuschreiben, damit du wieder rausgehst. Und ansonsten wissen sie ja im Prinzip, wenn das Land verlässt, okay, können sie die ausbuchen, alles klar, der ist halt unter den normalen Touristen 90 Tagen wieder raus und fertig, eigentlich reicht das vollkommen aus. Ja, also ich meine, den Zettel, den du irgendwie rumträgst, das ist dann eigentlich auch nur schön.
Ja, okay. Ne, dann würde ich an dieser Stelle wieder mal ein bisschen Musik machen. Diesmal heißt der Mensch oder die Gruppe Fever RMX und Steve E ist der Titel des Ganzen. Ja, viel Spaß beim Entrauchen eurer Köpfe. Thank you. Ja, und damit sind wir wieder hier zurück an den Mikrofonen. Wir haben jetzt uns schon über eine Stunde über den Ausweis unterhalten, waren schon in einigen Sachen aus meiner Sicht ganz tief drin. Also Christian hat uns so ein bisschen mal erzählt, wie der Ausweis aussieht. Wir haben so diese drei Anwendungen kennengelernt, die auf dem Ausweis laufen, also die EID-Funktion, die Biometrie-Funktion und die dritte, die ich jetzt irgendwie gerade vergessen habe.
Signatur.
Ja, genau, genau die. Ja. Und ja, im zweiten Teil, also jetzt im letzten Teil, denke ich, werden Jörg und Christian das Ganze noch ein bisschen tiefer beleuchten. Ich werde mich an der Stelle verabschieden, weil ich heute Abend noch ein anderes Programm vorhab. Ja, ich wünsche allen Hörern viel Spaß noch und beim Zuhören und euch beim Erzählen. Also ja, bis dann beim nächsten Datenkanal von meiner Seite. Erstmal tschüss und viel Spaß.
Danke, Jens. Ja. Gut, dann schauen wir auch mal weiter. Genau, klingst du bis raus. Ja, wo hatten wir jetzt Stopp gemacht? Genau, bei den Biometriegeschichten.
Genau.
Dass wir das dann, wir hatten jetzt in der Zwischenzeit herausgefunden, dass das Merkmal für die Sexualität, also für die, für das Geschlecht, nicht unter der Gruppe war es, gell?
Genau, Datengruppe 11 ist das, die Datengruppe 6 war der Künstlername, genau. Mhm. Gerade nochmal hier die Richtlinie aufgemacht und vielleicht können wir nur mal ganz kurz, dass man mal durchrattern, dass man es mal einfach mal gehört hat. Also wie gesagt, ja. Dokumententyp fängt es an, dann kommt das ausstellende Land, dann kommt das Ablaufdatum, dann kommt der Vorname, also die 4, dann die 5 ist der Nachname, dann kommt der Künstlername, dann kommt der akademische Grad, mhm. dann kommt das Geburtsdatum, dann kommt der Geburtsort, dann kommt die Nationalität, dann kommt das Geschlecht, dann kommt ein Feld, das heißt Optional Data.
Aha.
Soweit ich weiß, ist da aber auch nichts drin. Also das ist einfach nur vorgesehen, dass man da vielleicht noch irgendwas ergänzen kann. Hat aber soweit keine Bedeutung. Also kann man auch nicht am EID-Server auslesen. Dann kommen 1, 2, 3, 4 Resolve for Future Use Felder. Und dann die 17 ist dann der Wohnsitz. Und danach kommt dann diese Gemeindekennzahl. Mhm. Dann hat man die Aufenthaltsanmerkungen 1 und 2. Und dann ist nochmal so ein Optional Data Field.
Und wo war jetzt die Postleitzahl?
Die Postleitzahl ist versteckt mit in der Anschrift. Das ist eine ASN1-Struktur, das ist eine ASN1-Z. Ah. Und
also Anschrift ist da auch wirklich noch untergliedert ordentlich in Straße, Hausnummer.
Genau, da gibt es ein Place-Type. Mhm. Dieser Place-Type, das ist dann halt ein Structured Place. Also es gibt also ein General Place, es kann sein Structured Place, Free-Text Place und No-Place-Info. Mhm. No-Place-Info wird man eigentlich selten haben, das heißt also wie Geburtsort nicht bekannt oder sowas in der Regel. Also,
okay.
Free-Text Place ist sowas wie kein Hauptwohnsitz in Deutschland. Zum Beispiel, das ist typische Anwendung, das sind einfach nur UTF-8-Strings und Structured Place besteht dann eben halt aus Street, City, State, Country und Zip-Code. Mhm. Und das ist dann über so Application-spezifische Tags, also das ist dann hier, wäre hexadezimal kodiert jetzt eine AA bis, AE. Ja, und die Dings, Postleitzahl ist die AE.
Mhm.
Innen drin.
Okay.
Also wirklich, ja, ist die Struktur, wie sehen die Bytes auf dem Ausweis aus? Ja, also
okay.
Vielleicht sollte man das Level wieder mal lassen.
Ja. Genau, also das ist jetzt so im Prinzip die Daten, die auf dem oder in den Identifikationsteil des ganzen Ausweis versteckt sind oder mit gespeichert sind. Dann ist eben jetzt die Geschichte, wer kommt daran, wie kommt man daran? Mhm. Denn wenn ich in dem Sinne, wie du es vorhin geschildert hast, das Beispiel als Dienstanbieter, ich habe meinen Webshop oder ich bin der Zigarettenautomat oder ähnliches und möchte da im Prinzip herausfinden, ob derjenige A berechtigt ist, den Dienst zu benutzen, also so eine Ja-Nein-Entscheidung, beziehungsweise die andere Geschichte, ich möchte Informationen von dem Ganzen haben.
Genau.
Also Kunde da... Aus mit Ausweis.
Ja, und wie geht's weiter?
Genau.
Ja, also den formalen Prozess mal vorhin schon angesprochen, dass man also beim Bundesverwaltungsamt bei der Vergabestelle sich als Dienstanbieter melden muss und mit Verwendungsnachweis etc. erstmal begründen muss, warum will ich da überhaupt was lesen? Was will ich da lesen? Und zum Beispiel Anschrift etc. nur bei kreditorischem Risiko oder wenn man gesetzlich verpflichtet ist, zum Beispiel nach Geldwäschegesetz nachzuweisen, wer ist derjenige auf der anderen Seite?
Mhm.
Ansonsten wird es schwierig.
Gibt es da eigentlich formale Richtlinien oder ist das so immer?
Man hat so ein paar Anwendungsfälle definiert. Das ist, was ist ein Standardfall? Ja, und dann kann man sich auch darauf berufen, muss natürlich erklären, warum habe ich diesen Fall. Also es ist einfach so.
Ja.
Man kann dann bei besonderen Datengruppen auch noch angeben, okay, warum brauche ich das jetzt? Ja, da muss natürlich, es gibt dann so ein Ding, das ist das sogenannte E-Government-Gesetz, damit wird zum Beispiel auch gerade festgelegt, wo darf denn der Geburtsname überhaupt gelesen werden? Ja, also das ist zum Beispiel entscheidend für das Kraftfahrtbundesamt bei der Anmeldung von dem Fahrzeug. Mhm. Eine Anwendung ist ja, dass man im Autohaus sich sein neues Auto kauft, ja. Mhm. Und dort vor Ort gleich bei dem Verkäufer im Prinzip mit dem Ausweis seine Versicherung abschließen kann für das Fahrzeug, ja, die ganze Anmeldung übernehmen kann und dann ist das, fährt man da 10 Minuten später vom Hof und hat ja das Fahrzeug alles komplett angemeldet. Ne? Das ist so die Idealvorstellung.
Ja.
Und das wäre zum Beispiel so ein Fall, dass man dort den Geburtsnamen auslesen kann. Weil beim Kraftfahrtbundesamt ist das, hat dann irgendwelche Verwaltungsaspekte wieder, die brauchen dann genau diesen Geburtsnamen. Mhm. Frag mich nicht nach Details, das ist dann Juristerei.
Ja, gutes.
Und wie gesagt, diese Berechtigung, da gibt es zwei PKI an der Stelle, also Public Key Infrastructures oder PKIs wäre besser gewesen. Die eine sagt, ist ein Dokument echt? Und die andere sagt, ist derjenige legitimiert, darauf zuzugreifen? Und das geht beides mal auf Staatsebene los. Da gibt es zum einen auf der linken Seite, sag ich jetzt mal, die Country Signing CA, das ist also die, die unterschreibt. Und auf der anderen Seite gibt es die Country Verification CA, also CSCA und CVCA. Als nächstes kommt dann auf der linken Seite die Document Signer CA. Das ist dann zum Beispiel, könnte sagen, die Bundesdruckerei, die dann unterschrieben halt vom BSI, also das Bundesamt wieder definiert das. Und die im Prinzip signieren dann diese, das ist eine Daten, also ein File ist das eigentlich, ist keine Datengruppe in dem Sinne, ist am Ende technisch zwar identisch, aber zählt nicht mehr darunter. Das sind diese EFK Security. Das heißt also, da drin steht, wie kann ich jetzt also prüfen anhand des Generationsschlüssels, des Chipschlüssels, ist das Ding echt, etc. Und dann stehen da drin, es gibt auch Defektlisten zum Beispiel, die halt berücksichtigen, dass bestimmte Dokumente halt bestimmte Fähigkeiten nicht haben oder anders kodiert sind an manchen Stellen. Das kann dann ihr diese dann eben halt daran prüfen und weiß auch, okay, ich muss mit diesem Dokument anders umgehen. Das ist einfach nur vorgesehen dafür, dass man vielleicht doch mal noch irgendwie was umstellt oder eben halt auch da die Technik sich weiterentwickelt. Und das wird unterschrieben von dieser Document Signer CA. Das heißt, wenn ich das erstmal habe, kann ich dann, das nennt man Passive Authentication, rückwärts prüfen, diese signierte Struktur, ob ich die Zertifikatskette kenne. Ja, ist das auch ein Land, was ich akzeptiere? Also, weil das geht ja hier auch um EU-Standards an der Stelle. Ja. Ist das auch ein Land, wo ich sage, okay, ja, den Ausweis, den will ich ja auch lesen können. Dann kann man also rückwärts, also diese eine Seite prüfen, das ist die Seite, wie kriege ich raus, ist ein Dokument echt? Und die andere Seite funktioniert so ein bisschen so ähnlich. Da hat man also diese Country Verification CA, die unterschreibt ein Document Verifier, also DVCA, Document Verification CA. Und die sind diejenigen, die wieder dann für den einzelnen Dienstanbieter dann die Berechtigungszertifikate unterschreiben. Also da steht dann rechts an der dritten Stelle dann im Prinzip das, wir sagen das auch Terminal Certificate, das ist also dann das Zertifikat, was dann meinetwegen, wir hatten vorhin ein Beispiel mit dem fiktiven Lufthansa Merchandising Shop, das Zertifikat, was die Lufthansa dann benutzt und dann einen Ausweis schickt und was dann durch einen Ausweis verifiziert wird, das ist dann also da auch in dieser dritten Stelle unten.
Und in dieser dritten Ebene ist schon wirklich das Shop-Zertifikat und nicht erstmal ein Lufthansa-Zertifikat?
Nee, das, ist also immer, das ist geht immer direkt durch. Flach. Also man kann auch keine Zwischenhierarchien einbauen. Ja. Haben wir selber mal probiert, ob das eventuell doch geht, funktioniert aber nicht.
Aha.
Das heißt also, man hat wirklich die Country-CA, dann die Berechtigungs-CA und dann das Terminal-Zertifikat, also Berechtigungszertifikat und da gibt es auch keinen Weg dazwischen. Man kann jetzt auch nicht ein Terminal-Zertifikat ausstellen, dann noch eins drunter setzen oder ein Berechtigungszertifikat nochmal irgendwie nachsignieren, das wird nichts. Das Einzige, was es gibt, sind sogenannte Link-Zertifikate und die werden auf der Root-Ebene eingesetzt. Das heißt also, eine Root-CA kann ein zweites Root-Zertifikat nach sich ziehen. Das wird extra über Bitflex wird das markiert. Ist es ein Root-CA-Zertifikat, ist es ein Intermediär, also sprich so ein Verifier-Zertifikat oder das Internal-Zertifikat. Und dort ist es so, dass also dieses Link-Zertifikat dann eingesetzt wird, wenn die Root getauscht wird. Das passiert regulär nach dem Ende der Lebenszeit oder zum Ende der Lebenszeit, also das sind 3 Jahre. Dann wird also die Root ausgetauscht, dann wird also von der alten Root auf die neue Root so ein Link-Zertifikat übergeben und dann ist unter der neuen Root dann auch entsprechend neues Berechtigungszertifikat für die, oder besser gesagt, Berechtigungs-CA-Zertifikat und darunter sind dann die neuen Berechtigungszertifikate. Dann hast du wieder geschlossene Kette. Wie gesagt, das Einzige, wo man eben halt mal statt 3 Zertifikaten 4 Zertifikate überträgt über den Kanal, das ist dann ja dieser Fall mit dem Link-Zertifikat.
Wo diese zeitliche, im Prinzip der Sprung zum nächsten Zertifikat.
Genau.
Zum nächsten.
Und der Ausweis merkt sich auch immer bei so einem Link-Zertifikat so schön einen Anker. Das heißt, also wenn er vorher meinetwegen auf der Zertifikatsnummer 2 war und es kommt ein Link-Zertifikat auf die Route mit der Serie Nummer 4, dann merkt er sich als Anker diese 4. Dann weiß er das und dann reicht es ihm in Zukunft auch, wenn er dann halt so nur Zertifikate gibt, die kriegt, die ab der 4 gleich starten.
Ja, aha. Also in dem Sinne ist auch wirklich für diesen Update-Prozess, für diesen zeitlichen Wandel schon vorgesorgt. Genau. Alles. 3 Jahre finde ich jetzt recht kurz. Also das heißt im Prinzip, so im normalen Leben eines Ausweises laufen da so etliche Root-Zertifikate durch.
Im Zweifelsfall sind es 3 Roots, die man durchlebt. Mhm. Ne? Also immer nach 3 Jahren, dann hat man also nach 3 Jahren, dann nach 6 Jahren, nach 9 Jahren. Das ist aber so vorgesehen. Also hängt auch damit zusammen, dass man die kryptografischen Mechanismen im Zweifelsfall auch anpassen kann, dass man sagen kann, okay, wir haben momentan die Kurve, die verwendet wird, also ist auf elliptischen Kurven basierend, die Kryptografie, das ist eine Brainpool 256 R1. Das kann man auch so im Netz nachschauen, da gibt es auch eine RFC inzwischen, wo die ganzen Brainpool-Kurven auch mit verankert sind. Und wenn man die jetzt tauschen wollte auf eine 320 R1 oder eine 384 R1, dann kann man das eben über auch so ein Link-Zertifikat machen, dass man auf der Root, also dann schon die Basiskurve tauscht. Und dann müssen natürlich auch alle nachfolgenden Zertifikate auf dieser Kurve arbeiten. Aber dann könnte man zum Beispiel die Schlüssellängen auf diesem Weg auch einfach anheben.
Aha. Also in dem Sinne auch noch eine technische Verbesserung oder Erweiterung dann einfach durchführen.
Genau.
Wenn es notwendig würde.
Ja, oder es ist mal was kompromittiert, was auch immer. Also davon kann man das, also sollte man eigentlich nicht ausgehen, weil daran zu kommen, ist schon schwierig, aber man weiß nie, was passiert.
Richtig, also es ist besser für diesen Fall mit vorzusorgen, als dann irgendwie vorm Scherbenhaufen zu stehen.
Genau.
Und jetzt, um das Ganze mal mit Namen auszumalen, also wer steht jetzt unter dieser Country Verification? Welche Institutionen?
Also CSCA und CVCA werden beide vom BSI betrieben.
Aha.
Also das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, ist eine obere Bundesbehörde, steht unterhalb vom Bundesinnenministerium, ist halt dafür zuständig, dort also dafür zu sorgen, dass dann solche Zertifikate da sind, ja, und auch dann entsprechend solche Berechtigungs-CAs, also da gibt es momentan 3, die erste war die Bundesdruckerei, kurz danach kam dann die Sign Trust an den Markt, das ist also von der Post das Trust Center und dann kam jetzt noch die T-Systems mit dazu. Und das BSI prüft dann eben halt, also erstmal diese Unternehmen, ob die als Berechtigungs-CA geeignet sind. Ja, dann braucht man also schon erste Zertifizierung und dann ein Trust Center, also ein stark evaluiertes Rechenzentrum und so weiter und so fort. Und die stehen dann in direkten Kontakt mit denen und geben denen dann jeweils 3 Monate gültige Berechtigungs-CA-Zertifikate. Ja, also das ist dann so der erste Schritt. Und ab dem Punkt ist das BSI dann eigentlich raus. Dann ist es so, wenn der Dienstanbieter vom Bundesverwaltungsamt da sein Okay gekriegt hat und dann seine Bescheidnummer für ein Berechtigungszertifikat bekommt, geht er damit zu einer der CAs, gibt die Bescheidnummer an und dann stellen die das Terminalzertifikat aus. Und umgedreht auf der anderen Seite ist es so, dass also bei der Country seiner CA, das ist genauso, gibt es momentan auch nur einen Hersteller, die Bundesdruckerei ist alleiniger Produzent für den Ausweis. Es ist auch so, dass das BSI im Prinzip sagt, okay, also wir unterschreiben euch jetzt diese Document seiner CA und ihr macht dann damit die Dokumente. Also da ist dann bei der Document seiner Seite ist es eigentlich egal, was man da für Laufzeiten verwendet, weil das wird sowieso wieder live gegen Ketten geprüft. Das heißt, die ID-Server kriegen jeweils von den Berechtigungs-CAs, die dahinter stehen, die ganzen Informationen, welche Dokumente sind gültig und können dann eben halt da auch verifizieren. Selbst wenn man da jetzt mal auch mal kürzer was austauschen würde, wäre da nicht schlimm, weil man das im selben Moment sozusagen auch rüberschieben kann. Stimmt. Da ist das auch eher organisatorisch, wenn man da sagt, okay, so und so viele Jahre gilt das. Und dann ähnlich ist es auch mit den sogenannten Sperrmerkmalen. Das ist auch relativ interessant, wenn man seinen Ausweis halt zum Beispiel verloren hat oder es ist halt kaputt etc., aber wäre theoretisch noch im Gültigkeitszeitraum, dann wird er gesperrt. Und das funktioniert so, dass durch die Kommune, also entweder darüber oder man hat das Sperrpasswort oder aus dem PIN-Brief, dann kann man auch anrufen, sagt dann einen Namen etc. durch und sagt, also das Sperrpasswort ist das. Und wird aus bestimmten Angaben wird dann ein Hash berechnet, das ist der Sperrhash. Der geht dann ans Bundesverwaltungsamt, was wiederum für die Vorhaltung von der Sperrliste zuständig ist. Und dann wird dort der öffentliche Sperrschlüssel für den Ausweis rausgesucht. Und der wird dann an die Berechtigungs-CAs verteilt. Und was die jetzt machen, die nehmen diesen öffentlichen Schlüssel, diesen Sperrschlüssel von dem Ausweis und verrechnen den jeweils mit den privaten Anteilen der Sektorschlüssel, wie wir vorhin schon mal ganz kurz hatten, die in den Berechtigungszertifikaten verankert sind. Und dann fällt da wieder nach so einer Elliptic-Curve-Diffie-Hellman-Operation also quasi wie so ein Pseudonym raus. Es ist, funktioniert ähnlich, sieht ähnlich aus. Und auch die Berechnung auf Ausweisseite ist identisch. Bloß es ist ein anderer Schlüssel. Also es gibt quasi die Pseudonym-Funktion gibt es zweimal. Einmal, um sich zu authentisieren und einmal, um im Prinzip auf so einer Sperrliste vergleichen zu können, ob so ein Dokument eben eigentlich gesperrt worden ist. Und das funktioniert auch so, dass man selbst durch den Sperrweg nicht ermitteln kann, wer das ist. Also Da kann man auch da keine Spuren über Kreuz zurückschließen, weil dieses Sperrmerkmal ist wieder eindeutig pro Beziehung zwischen Dienstanbieter und Kunde. Das bedeutet am Ende, man hat also auf 10 Jahre gesehen, rein statistisch 6 Millionen gesperrte Ausweise. Und mal angenommen, man hätte jetzt also einen Kundenstamm, mit dem man 1000 solche Sektoren hätte, ja. Also sehr viel 1000 Kunden oder es sind 500 Kunden, die 2 Geschäftsvorfälle haben, was auch immer. Dann muss man also eine Datenbank von 1.600 Milliarden Sperrmerkmalen zu je 32 Byte Länge durchsuchen können und quasi nach Full-Table-Scan sagen, also dieses Sperrmerkmal ist nicht dabei.
Okay.
Und das ist auch so der aufwendige Teil bei dem ganzen Betrieb der Infrastruktur. Das braucht natürlich Rechenleistung. Sowas. Aber man hat auch da hinten dran in der Sperrinfrastruktur einen Datenschutz durchgezogen, den man so vorher nicht kannte.
Also das ist in dem Sinne auch wirklich mit im Sinne des Bürgers geplant wurde.
Ja, ja.
Dass man jetzt nicht, wie es eben manchmal plakativ gebracht wurde, dass das Ende des Datenschutzes oder der eben der Privatsphäre sei.
So ist es nicht. Also ich kenne ja auch einige Kollegen da beim BSI. Sind viele promovierte Mathematiker dort unterwegs. Und die sehen sich wirklich als das BSI ist eine Verantwortung für den Bürger. Also, das heißt also, da geht es nicht darum, irgendwie gegen den Bürger irgendwas zu bauen, ja, oder Stimmen aus Berlin behaupten, dass wir würden ja alle nur Staatstrojaner programmieren, das stimmt aber so auch nicht. Sondern es ist tatsächlich so, dass man versucht, eine Infrastruktur zu schaffen, die ein sehr hohes Maß an, wie gesagt, so einer Pseudonymität oder im Zweifelsfall, wenn man über viele Pseudonyme regelt, Anonymität halt gewährleistet, bei gleichzeitiger Sicherheit, dass man sich gegenseitig vertrauen kann. Ja? Also wer ist derjenige, der die Daten auslesen will, also diese Berechtigungszertifikate, dass ich das angezeigt kriege, ja, das ist tatsächlich jetzt eben halt Lufthansa und niemand anders sonst.
Ja.
Und eben auf der anderen Seite, dass die auch sagen können, okay, ich habe jetzt die Adresse ausgelesen, ich schicke dem jetzt auf Risiko, auf Rechnung jetzt eine neue Waschmaschine, ja, für 1.000 Euro, was auch immer. Ja? Und die kommt auch da an und ich kriege auch mein Geld und das muss der Dienstanbieter natürlich auch irgendwo wissen. Und das ist so der Mehrwert, der eigentlich dahinter steht.
Ja.
Ja, dass man da eine Vertrauensbeziehung über das Netz herstellen kann.
Dass technisch in dem Sinne wirklich gegeben ist. Ja, und jetzt nochmal zurück zu der Geschichte. Also ich habe im Prinzip mir meine ganzen Zertifikate besorgt, die ich benötige für meine Anwendung.
Eigentlich ist es eins, ja.
Ja. Dann, wie läuft das Ganze technisch ab? Also da geht jemand hin, legt die Karte auf den auf den Kartenleser.
Das ist ein bisschen komplizierter. Also das Zertifikat an sich liegt ja nicht bei dir, sondern das normalerweise sagst du zu einem EID-Service-Provider, das könnte auch die D-Trust sein, das ist eine Tochter der Bundesdruckerei. Sagst du, okay, ich möchte EID-Service nutzen. Ja, dann sagen die, okay, kostet so und so viel. Und dann werden da Zugangsdaten ausgetauscht, die haben dann noch eine entsprechende API. Wir haben selber eine Umsetzung für diese API, damit das Ganze ein bisschen einfacher geht. Dann kannst du die ansteuern und dann sagst du, okay, ich möchte jetzt einen Ausweis auslesen. Das ist Schritt Nummer eins. Also was hier, ich möchte eine EID-Sitzung starten, ich will das und das lesen. Dann kriegt deine Applikation so ein Datenschnitzel zurück, was du weiterreichst oder deine Applikation weiterreicht an den EID-Client, der draußen halt beim Anwender ist. Und der weiß daraufhin, zu welchem EID-Server er sich verbinden muss und wie er das tun muss. Also werden die Protokolle vorgegeben, dann muss seine EID-Session gleich mitgeliefert, damit dann also auch die sich wiederfinden, wo gehört er überhaupt hin. Und dann gibt es auch noch so eine Pre-Shared-Key-Komponente, wo man dann so Protokolle fährt wie TLS, RSA, PSK. Das heißt, TLS kennen ja viele und RSA ist auch klar, der Server hat also ein Zertifikat. Jetzt kommt noch eine Pre-Shared-Key-Komponente mit dazu, die also den ganzen Kanal verschränkt. Man redet aber auch von Kanalverschränkung. So, dann kommuniziert er mit dem EID-Server über ein ganz lustiges Protokoll, das nennt sich Paros, das ist kein Scherz, das ist sauber rückwärts. Das heißt also, der netzwerktechnische Client ist quasi der Web-Service-Server. Das heißt, der bietet die Dienste an, konnektiert auf den EID-Server und das ist der EID-Server wiederum ist der Web-Service-Client. Das heißt, der sagt dann, okay, ich gebe jetzt mal eine Anfrage rüber, da steht dann zum Beispiel dann das Zertifikat, die Zertifikatsbeschreibung etc. drin und der Client sagt dann, okay, habe ich jetzt alles, bitte lieber Anwender, leg mal einen Ausweis auf. Dann schließt das ein Lesegerät an, legt einen Ausweis auf und dann sagt, okay. Und dann ist der nächste Schritt, dass die PIN verifiziert wird. Das heißt, dann wird also über einen indirekten Geheimnisnachweis, über dieses PAGE steht für Password Authenticated Connection Establishment, wird also nachgewiesen, dass die PIN echt ist und dass auch der Ausweis die PIN kannte. Ja, also ist beides wichtig, nicht? Dass einfach nur der Ausweis irgendwas akzeptiert, sondern dass man auch auf der Client-Seite, also auf der Software-Seite weiß, aha, der wusste das wirklich. ja, wie die PIN ist. Und das, im selben Moment werden auch noch Schlüssel berechnet, mit denen man über die Funkschnittstelle eine verschlüsselte Kommunikation aufbaut. Aha, das heißt, selbst wenn man jetzt das ISO 14443, was an sich nicht verschlüsselt ist, mithören würde, dann würde man also die nächsten Kommandos, die da durchgehen, einfach nicht mehr lesen können, weil die dann natürlich mit AES 128 entsprechend verschlüsselt sind. Und BARCHE ist ein komplexeres Protokoll, da sind zwei Elliptic Curve Diffie Hellman Operationen drin. Und das Passwort wird im Prinzip übertragen oder nachgewiesen in der Form, dass der Ausweis ganz zu Beginn eine Nonce schickt. Ja, so eine Integerzahl, eine große. Ja. Und die ist per AES verschlüsselt. Dann muss man aus dem Passwort, also aus dem PIN, muss man sozusagen ein Secret, ein Key ableiten, mit dem man diese Nonce entschlüsseln kann. Dann hat man zwischendrin eine Punktmultiplikation.
Okay.
dieser Punkt, der heißt dann H, dann kommt nochmal der Punkt Addition, dann wird nochmal eine Elliptic Curve Diffie Hellman gemacht, dann wird Edge Secret berechnet, dann wird darauf ein Hash gebildet und dann geht das durch eine Schlüsselableitungsfunktion durch und da werden dann Kommunikationsschlüssel halt berechnet, wo dann im nächsten Instanz, wie bei SSL oder so, kommt geht mal so eine Finish-Nachricht, sagt, okay, die ist also kryptografisch gesichert, ich habe den ganzen Handshake jetzt verstanden, okay. So eine Nachricht schicken sich dann beide Seiten, also entweder also der Ausweis und der EID-Client oder wenn man einen Komfortleser hat mit externem Pinpad, macht das Lesegerät. Und dann können beide für sich verifizieren, der kann also nicht nur verschlüsselt mit mir reden, sondern der kann auch bestätigen, dass er die ganze Kommunikation davor irgendwo auch kannte. Das heißt, man kann also Man-in-the-Middle-Attacken ausschließen und so weiter. Und es ist niemals irgendwie ein Passwort über die Leitung gegangen. Ne? Es ist wirklich nur im Prinzip so eine Ableitung reingeflossen, um im Prinzip diesen Schritt zu entschlüsseln. Und durch die Komplexität, die dahinter steht, können also beide Seiten sagen, ja, jeweils wusste man das Passwort und hat nicht irgendwas akzeptiert.
Ja.
Also man hat an der Stelle eine ganz klare Verbindung. So, und danach hat man also den ersten Schritt getan. Jetzt ist der Ausweis bereit, so eine Terminal Authentication zu machen. Das heißt also, in den Ausweis wären dann die, da wird dann geguckt, welche Root hat der, ja, also welchen Root-Anker kennt er als letztes. Dann wird also das entsprechende Zertifikat entweder direkt unter der Root geschickt oder es wird so ein Link-Zertifikat geschickt, wenn der Ausweis schon noch eine alte Root drinstehen hat. Danach kommt dann das Zertifikat der Berechtigungs-CR. Und danach dann das Dienstanbieterzertifikat, das Terminal-Zertifikat. Und jetzt wird es halt spannend, da drin steckt ja auch ein Schlüssel. Und also dieser öffentliche Schlüsselanteil, der muss natürlich nachgewiesen werden. Also das heißt, ein Terminal muss dann hinterher noch über den vorherigen Verlauf der Kommunikation mit dem Ausweis eine Signatur bilden. Und diese Signatur, dann kommt noch eine Challenge mit dazu, die dann direkt danach angefragt wird auch noch. Wie gesagt, diese Signatur wird in den Ausweis gegeben, der Ausweis prüft, ob die Signatur anhand dieses Zertifikats korrekt ist. Wenn man die ganze Kette prüfen kann und auch dieses Berechtigungszertifikat prüfen kann, dann weiß er, aha, okay, das ist gültig. Dann guckt er noch in das Zertifikat rein, dort ist nämlich kodiert in der Bitmaske, was darf er denn lesen? Ja, also wenn zum Beispiel jemand nur das Recht hat, meinetwegen den Vornamen und den Nachnamen auszulesen, um dich nicht anreden zu können, das ist mal so ein fiktiver Fall, aber darf die Adresse nicht lesen. Dann kann er dir natürlich Lösekommandos auf die Adresse schicken, wie du willst, dann sagt er aus, nein, ist nicht.
Ja, also der macht im Prinzip dann die Kontrolle, ob derjenige, der da kommt und Fragen stellt, auch das im Prinzip darf.
Genau, der prüft also selber völlig autark von der Software, die auf dem Rechner ist, also können da tausende Trojaner sein, das ist für den Ausweis völlig egal. Der prüft selber an der Stelle, ist das korrekt?
Ja.
Darf der das? Ja. Und entsprechend, wenn man das hacken will, müsste man also die Kryptografie dahinter hacken und also darauf sind noch ein paar Preise ausgeschrieben, aber das heißt auch, dass es bisher auch keiner geschafft hat.
Ja, klar. Okay, und damit ist im Prinzip dann die Verbindung geschaffen von der Anwendung, die im Prinzip den Ausweis ausfragen darf über das, was sie benötigt.
Genau.
Beziehungsweise, ja, also Ja-Nein-Antworten, beziehungsweise halt entsprechende.
Genau, dann weiß der Ausweis, in welchem Kontext er sich befindet und jetzt kommt ein weiterer Schritt. Jetzt hat natürlich der Ausweis geprüft, ist denn der EID-Server echt? Ja, oder das Zertifikat, darf der mich lesen? Dann kommt die Chip-Authentication. Das heißt, wird also diese Generationsschlüssel genommen aus diesem signierten EFK-Security, was wir schon vorhin angesprochen hatten. Und dann wird im Prinzip dort versucht, wieder mit dem Elliptic Curve Diffie Hellman Operation einen sicheren Kanal aufzubauen. Und wieder implizit nachgewiesen über solche Tokens, hat jeder von beiden die Kommunikation verstanden. Ja oder nein. Und dann können wieder beide deterministisch sagen, ja, alles klar, wir kennen uns. Darüber weiß also dann der EID-Server, okay, dieser Ausweis, der hat nicht also irgendwas hier geliefert, sondern der hat da wirklich den Schlüssel dazu.
Ja.
Ne? Das heißt, der Container kann als echt anerkannt werden. Und im selben Moment ist jetzt auch noch was passiert, nur noch der EID-Server und der Ausweis selber haben jetzt einen sicheren Kanal miteinander. wo die miteinander reden können. Mhm. Das heißt, der EID-Client oder irgendeine andere Software im Rechner oder ein Lesegerät, was auch immer, hat jetzt Sendepause. Da, also die sehen nur noch Datensalat.
Die reichen im Prinzip so einen Bitstrom einfach nur noch durch.
Die reichen den einfach nur noch durch an der Stelle, ja. Also wenn die jetzt, man könnte natürlich sagen, okay, man kann so grob, also sagen, okay, das ist ein Paket, ja, das beginnt da, es hört da auf, gut. Aber was da jetzt drin steht, das ist von draußen nicht mehr sagen. Also kann man nicht mehr sagen, das ist vorbei dann. Und das heißt, er kommuniziert also tatsächlich so ein entsprechender EID-Server, der dann also auch im entsprechenden Rechenzentrum steht und dann auch dort auch entsprechend gesichert ist mit der Karte. Das ist also nicht der Dienstanbieter selber, der das liest. Mhm. Und dann schickt er danach also Lesekommandos. Das ist im Zweifelsfall, wenn man, wir haben vorhin schon ISO 7816 angesprochen, gibt es das Read Binary. Mhm. Und dann sagt er, okay, Read Binary, dann wird entsprechend zum Beispiel Datengruppe 1 wäre die File-ID halt hexadezimal ist die 101, ja. Das und dann 102, 103, 104, also die 105 wäre jetzt also der Nachname zum Beispiel. Schickt da so ein Lesekommando da drauf und kriegt dann die Daten vom Ausweis zurückgeschickt, also was da drin steht, wenn er es lesen darf. Mhm. Und dann ist er irgendwann fertig, dann wird zwischendrin ist da noch so eine Sache, dass er nochmal guckt, ob das Dokumentengültigkeitsdatum halt zum aktuellen Datum insofern passt, dass er also nicht veraltet ist. Ja? Dann hat so eine indirekte Abfrage gemacht, dass der EID-Server schickt, dass das jeweils aktuelle Datum sagt, hier bist du gültig zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann sagt der Ausweis auch ja oder nein. Und dann wird dieses Sperrlistenmerkmal berechnet noch, um dann zu kontrollieren, ob der gesperrt worden ist und dass die Kommunikation zwischen den zwei eigentlich beendet. Mhm. Der EID-Server macht jetzt Folgendes, der Client geht ja dann zu und schickt dann den Nutzer in den Browser-Kontext zurück, das heißt, der hat dann wieder sein Google Chrome vor sich und in dem Moment weiß die Web-Applikation, okay, ich kann jetzt mal nachfragen, da ist ja jetzt was passiert, da müssen jetzt Daten da sein und dann geht die zum EID-Server und sagt, hier, gib mir mal die Daten rüber und dann werden die dort über so ein Web-Service-Interface kodiert, es gibt auch, wie gesagt, noch eine andere Schnittstelle oft, das ist sammelbasiert, aber da sind wir nicht solche Freunde von, werden dann die Daten, die in dem Ausweis drinstehen, an den Dienstanbieter übertragen, der weiß dann, okay, anhand der Kommunikation, ich kann diesem EID-Service vertrauen und kann im Prinzip dann die Daten in den Prozess einfügen und dann verwerten. Mhm. Ob das jetzt ein Login gewesen ist oder meinetwegen eine Kundenregistrierung oder so.
Ja. Und also jetzt gesprochen haben wir wahrscheinlich 5 oder 10 Minuten über das Ganze. Wie schnell läuft sowas ab? Also es wird sich ja da wahrscheinlich eher im...
Das ist so ein bisschen ein Contest, in dem wir uns so ein bisschen reinbegeben haben. Also so in unserer Firma, wo ich arbeite. Aha. Wir versuchen natürlich, die schnellsten zu sein.
Okay.
Es gibt also unterschiedliche Werte. Also es gibt Maschinen, wenn die in der Last stehen, dann sind ein bisschen langsamer. Also idealerweise, wenn man als Nutzer so ein bisschen Gewöhnung an den Prozess hat, dann sagen wir so, sollte es so in 10, 15 Sekunden durch sein. Oh. Weil man sieht das, weiß, aha, wer ist das? Wenn man denjenigen kennt, muss man nicht zum 100. Mal durchlesen, wer ist denn jetzt die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde. Wenn er natürlich sehr exakt dran geht, dann kann sich das durchlesen, da braucht er entsprechend noch länger Zeit, ist knapp.
Ja, gut.
Trotzdem ist es immer sehr empfehlenswert zu gucken, erst nochmal, aha, ist das jetzt, war das jetzt der Otto Online-Shop, war es jetzt Lufthansa, war es jetzt das Kraftfahrtbundesamt oder was die Schufa jetzt gerade mit mir geredet hat, ja. Das wäre schon ganz gut, dann vielleicht nochmal zu kontrollieren, welche Daten wollen die überhaupt lesen, ist es überhaupt das, was ich da auch freigeben will. Also so ein bisschen Eigenverantwortung ist schon auch wichtig, aber das kriegt man relativ schnell, weil man der Dialog, der Aufbau ist immer gleich.
Ja.
Das heißt, wenn man einmal weiß, wo das ist, dann ist man okay, alles klar. Also ich gehe jetzt auch mal von unserer Applikation aus, also ich möchte jetzt nicht hier für die für die BSI-App sprechen, die oder OpenLimit hat die ja entwickelt, die ist ein bisschen langsamer. Also die, das zerrt sich dann ein bisschen hin. Und wir machen das ja speziell für einige Banken und Versicherungen, dass wir solche Clients bereitstellen, die dann tragen auch deren Logo dann zum Beispiel und so ein Späßchen. Ja. Die sind noch deutlich schlanker, schneller. Und das ist ja das Ziel eigentlich, in 10 Sekunden da durch zu sein, wie gesagt. Also dass ich PIN eingeben, klack, weiter und dann macht das Rat, läuft unten so ein Fortschrittsbalken durch und dann ist man eigentlich auch wieder zurück in der entsprechenden Web-Applikation.
Ja, also in dem Sinne, wenn ich davon ausgehe, dass es um die Adresse oder sowas geht, bin ich unter Umständen damit schneller, als meine Adressdaten einzutippen.
Ja, wenn es eine längere Adresse ist, durchaus, ja.
Okay, und damit ist im Prinzip dann der Dienstanbieter zu seinen Informationen gekommen und hat den Kunden damit authentifiziert, beziehungsweise.
Genau, vor allen Dingen auf einem Niveau, was vergleichbar ist mit Postident. Ne? Also er hat ja wirklich dann den Ausweis quasi geprüft, hat den gelesen. Das ist also im Prinzip dasselbe, wie ich beim Postboten meinen Ausweis vorzeige, der kontrolliert nochmal, passt das Passbild, schreibt nochmal die Ausweisnummer auf und die Adresse etc. Das heißt, es taugt tatsächlich, um online einen Versicherungsvertrag abzuschließen, ein Konto zu eröffnen oder eben halt auch ein
Aber eben, weil du jetzt gerade sagst, Ausweisnummer, mit dem Vorteil, dass ich im Prinzip nicht meine Ausweisnummer abgebe, sondern nur eine Ausweisnummer speziell für diesen Dienstanbieter.
Ja, der Dienst, Pseudonym, ja, aber wenn ich sage, okay, ich möchte eine Postident-Authentisierung haben, dann muss ich ja wissen, wer das ist. Das heißt, ich muss die Personendaten feststellen. Das heißt, in der Regel, ja, das sind die Daten, die ich nehmen kann, um beim Einwohnermeldeamt zum Beispiel auch jemanden nachzuverfolgen, falls er Schulden hat, was auch immer. Ja. Und dafür brauche ich Vorname, Nachname, Anschrift und Geburtsdatum. Ja, das ist also Minimum. Die Daten müsste man, wenn man sagt, ich will ein Postident-ähnliches Verfahren damit machen, dann muss ich diese Daten auslesen. Das geht nicht an, das ist die rechtliche Vorgabe. Für ein simples Wiedereinloggen reicht natürlich das Pseudonym, das ist ganz klar. Und weil du es gerade sagst, die Dokumentennummer, die steht selber nicht im Chip drin.
Ach so.
Das ist nur noch so ein Verwaltungsaspekt, der im Prinzip dann das gegenüber der Passbehörde authentisiert. Aber das ist dann kein Element, was im Chip steht.
Aha, okay, also es sind dann wirklich nur noch in dem Chip wirklich die reinen Daten, die Personendaten.
Genau.
Die das. Ah, okay, also es gibt nicht die fortlaufende Personenkennzahl.
Nee, die gibt's nicht. Also das ist ja auch mit den Ausweisschlüsseln schon kritisiert worden, dass es da hieß, dieser Chipschlüssel, dass wenn der unique wäre, könnte man anhand des Chipschlüssels halt dann, sag ich mal, die Ausweise auch also identifizieren irgendwo. Und deswegen macht man das ja so, dass im Prinzip statistisch gesehen 2 Millionen Ausweise denselben Schlüssel haben. Das ist so das Ziel eigentlich, so über die Zeit verteilt. Und deswegen immer 3 Monate lang so ein Generationsschlüssel, dass also mehrere Ausweise immer den haben. Und jetzt muss ich natürlich dann damit leben, dass also ich also einen von, also einen Schlüssel habe, den ich mir mit 2 Millionen Leuten teile.
Gut, also in dem,
kann ich eine gewisse Anonymität.
Ja. Und das ist im Prinzip so jetzt diese ganze technische Geschichte für den für den Dienstanbieter beziehungsweise für mich zu Hause. Ich habe, was heißt eigentlich Applikation? Also muss ich mir ein spezielles Programm installieren oder kriege ich das irgendwie irgendwo rausgezaubert?
Also da gab es mal früher striktere Vorgaben, das ist inzwischen ein bisschen gelockert worden, an der Trends, ich freue mich ein bisschen vom Weizen, denn es gibt diese Ausweis-App vom Bund, kann man sich auf www.ausweis-app.bund.de runterladen. Die gibt es inzwischen auch für Mac und Linux. Und die implementiert dann genau diese Schnittstellen, dass eben halt dann über so eine Web-Schnittstelle man da an der Stelle so eine Ausweis-Authentisierung anstoßen kann, sprich die Lesegeräte an etc. pp. Ist natürlich auch relativ fett, die wiegt so 50 MB rum, Installer schon alleine. Und dann gibt es noch die andere Variante. Wir haben eine Webstart-Applikation, also sprich, wir sagen, okay, Java, Minimum ist 1.6. Wir sagen natürlich auch mal, 1.7 sollte man nehmen mit den aktuellen Sicherheitslücken. Das ist aber ein anderes Thema. Das muss auch dann jeder wirklich auch darauf achten, ein neues Java drauf zu haben. Und dann nimmt man die Webstart-Applikation, die wiegt jetzt 380 Kilobyte. Die macht dasselbe wie die Konkurrenz. Und die kann man natürlich auch mal fix eben von der Webseite aus starten. Ja. Also sagen wir hier, ich habe keinen Ausweis-Client, dann hier klicken, dann lädt er diese 380 Kilobyte, macht blub blub, dann taucht so ein Ageto-Logo unten in der Tastleiste auf und dann sagt er, ich bin fertig. Und dann kann man im Prinzip in der Authentisierung fortfahren. Und dann gibt es noch einen anderen Hersteller, die haben eine Applet-Variante gebaut. Ist an sich auch relativ schlank, so in der Webseite zu integrieren. Ist auch nur, sind 3-4 MB groß, glaube ich, wenn ich so richtig im Kopf habe. Hat aber den Nachteil, das ist auch mal so eine Diskussion, die da stattfindet, wo auch das BSI sich immer stark einklingt, das läuft im Browser-Kontext. Jetzt habe ich irgendein Address-Bar installiert, oder irgendeine, hinten dran irgendeine Seite, die maliziösen Code hat, wo was aus der JavaScript-Sandbox ausbrechen kann, was auch immer, dann kann es auf diesen Applet-Kontext zugreifen. Dann kann es natürlich da auch versuchen, einen entsprechenden Angriff zu starten. Ja, also ich habe jetzt nicht aktuell irgendwas in der Hinterhand an der Stelle, so ist es nicht. Aber es ist natürlich immer ein Risikoaspekt.
Okay, aber welche Angriffe wären überhaupt auf dieser Ebene möglich? Denn es wird ja wirklich dann dieser gesicherte Kanal...
Die Österreicher haben es ja geschafft, dass die PIN auf diese Art und Weise abgefangen werden kann. Ne? Oder eine doppelte Transaktion dann durchgeführt worden ist. Also die haben ja dieses Mokka-Framework zu ihrer Bürgerkarte. Und da ist tatsächlich so passiert, dass also das Applet, was da an dem Browser gestartet worden ist, durch JavaScript angegriffen worden ist. Erfolgreich. Und gut, dann müssen es den Österreichern nicht unbedingt gleich tun, deswegen halt man es von Applets lieber fern.
Ja, okay. Gut, aber das ist, in dem Sinne kann ja auch genauso zu meiner normalen Anwendung auch eben irgendwelcher Schadcode auf dem Rechner existieren.
Ja, und da ist es so, das ist ein eigener Prozess. Und in einen eigenen Prozess kommt man in der Regel schwieriger rein, als auch als Schadcode in dem Moment. als wenn man jetzt irgendwo in einem Browser-Kontext hat, wo ich definierte Schnittstellen habe, die ich missbrauchen kann, einfach um auf so ein Applet zuzugreifen, ja, oder da eben halt auch in eine andere Komponente reinzugreifen.
Ja, gut.
Dann muss man sich einfach mal anschauen, was da geht im Rahmen der ganzen JavaScript-Geschichten halt eines Browsers. Das ist schon relativ fies. Und bei einem eigenen Prozess ist es so, also unser Code ist so, wenn man sich dann den anschaut, das ganze Ding ist verschlüsselt. Das liegt im RAM auch größtenteils verschlüsselt vor. Das hat eine ganze Reihe von Selbstprüfungsmechanismen. Das ist also zum Beispiel, gibt es diese Java Management Instrumentation, da kann man sich also dann so ein, das ist Tooling Interface, kann ich gucken, also wo, welche Klassen werden da geladen, wie ist der Speicher ausgelastet, also das Späßchen. Wenn so ein Teil läuft, sagt er gleich, und tschüss, mache ich nicht mit. Wenn ein Security Manager läuft, dann wird er weggeschmissen, durch einen eigenen ersetzt. Akzeptiert also keine fremden Umgebungen an der Stelle. Also irgendwas, was den Client kontrollieren könnte an der Stelle oder beeinflussen könnte, ja, oder einen Angriff darauf möglich machen könnte. Das wird eben durch Selbstprüfungsmechanismen ausgeschlossen. Das ist eine ganz wichtige Funktionalität dann auch.
Okay.
So kann ich dann vor anderen Prozessen mich auch schützen.
Gut, aber da sehe ich doch schon auf der Betriebssystem eben noch mehr Möglichkeiten. Ich sage jetzt mal, wenn das Rootkit die entsprechenden Rechte erlangt hat, um irgendwelchen anderen Prozessen hinterher zu spionieren.
Na gut, das Beste ist generell sowieso ein Lesegerät mit einer externen Tastatur zu verwenden. Da gibt es so einen Standardleser, das sind 30 Euro, aber der liest dann auch gleichzeitig noch die Gesundheitskarte, der liest die EC-Karte und was nicht alles. Damit kann man Homebanking machen. Ja, und ein Ausweis geht auch. Wolltest du was sagen?
Nee, ich wollte gerade so spaßhaft sagen, auch gleich noch das Handy mitladen.
Nee, das kann er nicht. Das Display ist leider nicht beleuchtet, da muss man dann schon ein bisschen mehr Geld investieren. Okay. Und wie gesagt, dann gibt man die PIN ja nicht am Rechner ein, ist man also davor schon mal sicher. Ja, und alle anderen Angriffe bedeuten irgendwie die Kontrolle über den Window-Manager zu erlangen. Und besonders im Linux-Umfeld gibt es ja dafür auch entsprechend abgesicherte Umgebungen. Das macht, okay, ich habe dann pro Applikation dann wirklich einen ganz eigenen Bereich und habe dann Security-Zone sozusagen auf dem Desktop, dass da keiner reingreifen kann, weil das ist dann der letzte Angriffsweg. Weil auf der Smartcard-Schnittstelle selber kann die Applikation, also so ein Angreifer, wenig tun. Ja? Also da kann da mit stören sozusagen, dass die Karte im Zweifel versagt, nee, ich will nicht mehr. Dann kommt also der Vorgang nicht zustande. Das heißt also, das ist eigentlich ein sehr geringes Angriffsinteresse, weil ich will ja, wenn, dann irgendwie eine Sitzung übernehmen oder was auch immer. Und da ist dann das größte Problem schon irgendwo, dass es dann im Browser sitzt zum Beispiel. Wobei das dann immer so ist, dass der EID-Client an sich versucht zu prüfen, ob die Verbindungen in alle Richtungen auch sauber sind, netzwerktechnisch. Ja, also wo kommt der her? Welche Seite hat er zuletzt aufgerufen? Welcher EID-Server ist das? Wo soll es danach hingehen? Wo ist das die Zielseite? Okay. Ja, und passt das zueinander? Oder ist da eine Phishing-Seite da eventuell dazwischen gewesen? Und dann prüft er auch tatsächlich die TLS-Kanäle. Das heißt, er macht also nicht einen HTTP-Request, sondern baut wirklich eine TLS-Verbindung auf, guckt, das Zertifikat. Und dann auch ein wichtiger Aspekt, sind wir bisher noch gar nicht drauf eingegangen, dass diese TLS-Zertifikate, also die da auf diesen HTTPS-Kanälen sitzen, dass die verschränkt sind mit dem Berechtigungszertifikat. Das muss ich also auch mit angeben, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Und dadurch kann ich natürlich also mit dem Ausweis, der also sagt, okay, das Berechtigungszertifikat ist echt, die Kette nach hinten aufbauen und sagen, okay, ich kann die Netzwerkkanäle prüfen. Rede ich mit der richtigen Gegenstelle? Oder sitzt da jemand dazwischen? Das macht mit Bankennetzen zum Beispiel wieder Spaß, weil die ganz beliebt auch die SSL-Kanäle aufmachen mit ihren Proxys. Und dann kamen da so viele Berichte, ja, wie funktioniert nichts? Klar, sagt ihr, ich kann nicht kommunizieren. Verbindung ist unsicher. Ja, ne, klar, was habt ihr? Habt ihr einen SSL-brechenden Proxy? Ja, dann macht ihr mal aus.
Okay. Also ist das im Prinzip auch dann wirklich eine Sicherheit richtig nach hinten raus, die ich dann damit gewinne.
Ja. Also netzwerktechnisch wird auch einiges mit durchkontrolliert durch den Client. Das gehört auch mit dazu, den Auflagen. Es gibt eine kleine Definition, was muss der Client tun. Das steht auch in der technischen Richtlinie, in der 3112-7 ist das, vom BSI. Da steht unter anderem drin, was in welcher Reihenfolge passieren muss, was muss wie geprüft werden, wo ist es verankert und so weiter und so fort.
Was heißt eigentlich jetzt Richtlinie? Also darf ich nur einen Client schreiben oder kann mein Client nur eine Kommunikation aufnehmen, wenn ich diese Richtlinie erfülle? Oder ist es einfach eben eine Empfehlung, wie sich ein Client verhalten sollte?
Ja, das ist schon keine Empfehlung mehr, das ist schon eine ganz klare technische Vorgabe, die auch sehr tief ins Detail geht, weil man da einen hohen Grad von Interoperabilität will. Also der Kreis der Hersteller trifft sich in Arbeitsgruppen beim BSI, das ist in Bonn dann halt an der Stelle, Na, synchronisiert man sich an sich schon mal, was steht da drin, ja, wenn man neue Funktionalitäten hinzufügt, aber ansonsten ist es so, dass also jeder sich daran halten muss, jeder EID-Server, jeder EID-Client muss sich an diese Richtlinien halten, weil ansonsten Interoperabilität nicht mehr möglich ist.
Ja, okay, das ist, das, ja, genau. Gut.
Und das ist also eigentlich insofern, man ist da nicht drauf festgenagelt, aber es ist an sich verbindlich.
Ja, okay, gut, aber ähnlich anderen Standards, es ist in dem Sinne was Offenes, ich kann es in dem Sinne auch selbst implementieren.
Ja, ja, das ist, also, ist einsehbar, es gibt auch eine Reihe Projekte an verschiedenen Universitäten, die sich so zum Ziel gesetzt haben, mal sowas zu bauen. Muss man einfach mal im Netz mal gucken,
ja,
das sind verschiedene. Da kann sich im Prinzip jeder dran setzen und kann das implementieren. Also, wie gesagt, also.
Ja, Frage der Zeit, beziehungsweise des Nutzens zum Schluss.
Ja, also für Enthusiasten, wer sich da mal reinknien will, ist alles im Internet recherchierbar. Ja.
Du hattest jetzt schon Österreich mit angesprochen gehabt. Ist eigentlich dieses ganze System, so wie es aufgebaut wurde mit dem Ausweis, auch in anderen Ländern? Existiert das auch schon? Denn in dem Sinne war ja die Länderkennung ja auch mit drin in diesem, theoretisch sollte ja mehrere Länder auch das deutsche System.
Ja, also die Bürgerkarte in Österreich funktioniert ein bisschen anders. Man unterscheidet da im Wesentlichen zwischen zwei Systemen. Es gibt das eine, was eben wie so eine Art Signaturzertifikat oder was enthält, wo dann alle Angaben drinstehen. Das heißt, wer das einmal in der Hand hat, hat alle Daten. Und das andere ist, dass dieses selektive Verfahren, das ist, was wir in Deutschland haben, wo man also wirklich ganz gezielt nur bestimmte Elemente aussetzen darf. Und dann auch nur so eine Zwischenstelle hat, diesen EID-Server dazwischen, der das regelt. An sich gehorcht das einem europäischen Norm. Also es gibt ja noch die CEN 15480, die da viel im Hintergrund noch regelt. Und langfristig soll das in allen EU-Mitgliedstaaten auch funktionieren an der Stelle. Und es gibt noch eine Karte, die zumindest, was die Management-Schnittstellen ähnlich arbeitet, das ist die Personal Identity Verification Card der Amis. Ja, das war vorgegangen aus der Common Access Card des Department of Defense, das war so im Prinzip die ID-Karte der US-Militärs. Und diese PIF-Card, die wird also im zivilen Sektor eingesetzt, also bei Regierungsmitarbeitern, Lieferanten etc. pp. Und die teilen sich die ISO 24727.
Müssen auch langsam hier zum Ende kommen. Oh mein Gott, ich habe die Uhr im Rücken. Ich sehe jetzt gerade, die letzten 20 Sekunden sind angebrochen. Leider ein etwas holpriges Ende. Ich danke dir nochmal wahnsinnig, Christian, dass du heute da warst und uns viele Informationen in der Sendung geliefert hast. Und damit können wir uns eigentlich jetzt auch verabschieden. Bis zur nächsten Sendung dann. Macht's gut.
Jo, tschüss.
Tschüss.